Hallo Marc.
Wer hat eben gerade reingerülpst?
Na, unser Gast. Deswegen stellen wir jetzt einfach mal.
Achso, das ist. Er wollte gerade auf Dilettantismus umschalten.
Genau. Dem ziehst du jetzt das Mikro runter. Ja. Und wir stellen ihn einfach jetzt 5 Minuten vor. So, okay, nochmal. Hallo Max.
Hallo Björn.
Herzlich willkommen zur 33. Märchenstunde.
Schnapszahl.
Auch das.
Haben wir Schnaps? Kriegen wir alles noch hin.
Das Studio ist in deiner Wohnung.
Das stimmt.
Sollst du wissen.
Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob ich Schnaps habe, dann habe ich vermutlich keinen mehr.
Das ist schade. Ich habe eine angebrochene Flasche Aperol gesehen, aber das läuft nicht als Schnaps.
Irgendwas müsste noch im Tiefkühlschrank liegen, glaube ich.
Wodka.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Wie immer. Können wir nachher. Haben wir einen Gast?
Wir haben einen Gast.
Ja?
Yay.
Der Gast ist total krass. Weil... Der seit heute Mittag wälzt der irgendwie wahrscheinlich in irgendwelchen Rara-Lesesälen Berliner Bibliotheken Folianten, in denen er irgendwie die händischen Abschriften der Grimmschen Brüder sozusagen durchforstet nach dem unbedingten Märchen.
Nicht nur das, und er ist auch noch eine halbe Stunde vor dir gekommen, um hier das Audio, damit die Soundqualität mal stimmt.
Das ist natürlich nett von ihm. Das ist
ein
super Service.
Hat auch vollumfänglich nicht funktioniert.
Na doch, jetzt haben wir doch gute Soundqualität hier.
Aber es ist immer alles ein Elend mit diesem Audio.
Hallo Ralf.
Hallo. Mein Gott, ich bin so aufgeregt.
Ja, weil Ralf, deshalb diese Vorbemerkung, damit man versteht, warum er erst heute den ganzen Tag sich vorbereitet und einliest und dann auch noch kommt und unsere Technik richtet. Er ist nicht nur einer der weltberühmtesten deutschen Podcaster, sondern er ist auch noch... sozusagen der Superbibliothekar.
Nerd für alles.
Genau.
Na.
Er schreibt selber über sich, er sei Innovation Manager der Staatsbibliothek zu Berlin.
Das ist mein Titel, mein offizieller.
Welche Innovation managst du denn?
Also, Leuten, die irgendwie von Bibliotheken so gar keine Ahnung haben, versuche ich das immer dadurch zu erklären. Mein Job ist es, mir Strategien einfallen zu lassen, warum die Leute...
Darf ich mal kurz was fragen? Du darfst gleich nochmal loslegen. Warum zählt denn die Aufnahme nicht?
Oh, gute Frage.
Müssen wir das alles noch von vorne anfangen?
Ja, wieso zählt die Aufnahme nicht?
What? Die Technik vorbereiten.
Weil?
Das ist jetzt natürlich hart für alle, die live
zu Nee, wir machen das dann einfach so, wir nehmen das dann aus dem Icecast raus, aus dem Xenem und dann ist das dann die Aufnahme und dann darf jetzt hier wenigstens nicht nur das Internet zusammenbrechen. So.
Das ist ja mutig.
Ja, kann man machen.
Ja, also ich jetzt.
Boah. Das war jetzt so völlig spontan. Also wir haben es jetzt schon mal.
Wieso geht denn hier das Rekord nicht? Ach Mann.
Das passiert, wenn man Profi-Podcaster eine halbe Stunde vorher die Technik optimieren lässt. Nein, das war gemein.
Sind wir denn überhaupt drauf? Kann man uns denn hören?
Ja, die Leute haben gesagt, sie würden was hören. Also das Grund...
Jetzt muss ich das kurz nochmal hier alles ausprobieren, ob das hier... Weil irgendwie findet der nämlich hier das Device jetzt gerade plötzlich nicht. Und
Firewire steckt aber wieder drin.
Ich glaube, im Chat schreiben die Menschen, dass man uns hören kann. Hast du eigentlich ein Pad für die Shownotes aufgemacht, Max?
Ja, habe ich. Ich habe das auch überall verlinkt. So, jetzt drücke ich ja sicherheitshalber doch nochmal Rekord. Jetzt geht's auch. Jetzt einmal Reaper neu gestartet, jetzt nimmt er auch brav auf.
Ja gut, aber das
muss daran liegen, dass wir da vorhin irgendwie kurz...
Das hilft uns jetzt trotzdem nichts mehr, außer wir fangen nochmal von vorne an.
Nein, aber ich habe da zur Not eine Aufnahme mitlaufen einfach.
Warum hast du da 4 Kanäle jetzt in der Aufnahme?
Na.
Den Master?
Einmal mich, einmal dich, einmal Björn Jörg und
einmal
den
Bratwurst.
Und einmal den Master.
Den Master?
Naja, die Summe. So. Das, was wir hören sozusagen.
Ich sehe schon.
Okay. Ich nehme immer die Summe mit auf und das ist meistens auch das, was ich nachher veröffentliche. Weil wenn man so irgendwie, wenn ich jetzt hier so irgendwie mal kurz huste und dann das Mikro, den Lautsprecher runterziehe und dann wieder hochdrücke, dann ist das ja, dann, dummerweise dieses Mischpult hat ja keine Auswirkung darauf, mit welcher Lautstärke, bla bla bla. Und darum ist das eigentlich ausreichend.
Okay, versuchen wir zurück zu unserem Podcast zu kommen. Und wir waren gerade dabei, unseren heutigen Gast, Ralf Stockmann, vorzustellen, der neben dem, dass er ein berühmter Podcaster ist, auch Innovation Manager der Stabi zu Berlin ist. Und wir waren gerade dabei zu klären, was ist ein Innovation Manager in einer Staatsbibliothek?
Ja, genau. Also die Too-Long-Didn't-Read-Fassung davon ist, ich überlege mir Strategien, warum Menschen auch in 10 Jahren noch Bibliotheken nutzen sollen und nicht nur und ausschließlich Google. Und das überlege ich mir auf allen möglichen Ebenen.
Und schon was gefunden?
Och, wir suchen noch. Nein. Also, aber es ist schon so, dass das auf verdächtig vielen Ebenen wir schon so in direkter Konkurrenz zu Google einfach aufgestellt sind.
Als Bibliothek.
Naja, schon. Also,
aber ihr habt schönere Gebäude.
Ja, wie mein alter Freund Kollege Christian Manke aus Göttingen immer zu sagen pflegte, das mit den schönen Gebäuden, das kann auch so enden wie bei den Kirchen. Ja, irgendwann haben sie nur noch musealen Charakter und Touristen werden durchgeführt, aber ihrem eigentlichen Zweck erfüllen sie nicht mehr so wirklich. Und die Gefahr besteht, dass das Bibliotheken genauso passiert, ja, dass man also sich an ihre Architektur erfreut, aber die eigentlichen Dienstleistungen dann immer weniger nachgefragt werden. Und wenn man sich so jetzt ein paar Bereiche anguckt, also Massendigitalisierung, ja, was Google Books beispielsweise so alles im gemeinfreien Raum digitalisiert, ist irgendwie so um den Faktor 100 mehr als das, was alle Bibliotheken in eigenen Projekten zusammen digitalisieren.
Und das da kann ist er, oder eine Frage der Investitionsstärke.
Scholar oder so, also da kann einem schon überall ein bisschen schummrig werden. Auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwie dann doch mal so auch durch die Berliner Bibliothek durchgehst, die sind immer gerammelt voll. Gerade heute mussten wir unseren Handschriftenlesesaal fast schließen wegen Überfüllung.
Der ist aber auch toll.
Ja.
Ich hab ja mal sowas Sinnloses studiert, wie eben ältere Literatur. Und da war ich da gerne. Aber ich finde ja auch, also das ist auch ein Punkt, den Google natürlich nicht bieten kann. Für Menschen, die Texte schreiben müssen, sind Bibliotheken hervorragende Arbeitsplätze.
Ja, so als Konzentrationsraum.
Genau, als Konzentrationsraum zum Beispiel.
Ja.
Und das andere ist zum Thema Digitalisierung. Natürlich digitalisiert Google viel schneller und viel mehr, aber ich glaube auch andere Sachen. Also was ich jetzt spannend fand, als vor 2-3 Wochen die Deutsche Digitale Bibliothek ihren zweiten Launch hatte, nach dem Beta-Launch vor einem Jahr,
ist jetzt ja jetzt irgendwie
der offizielle Launch gewesen. Da habe ich aus Quatsch mal den Ortsnamen dieses kleinen schwäbischen Dorfes eingegeben, in dem ich aufgewachsen bin.
Oha.
Und habe dank den vielen Dingen, die das Landesarchiv Baden-Württemberg in die deutsche digitale Bibliothek einspeist, alte Landkarten gefunden, also wo die ungefähr alle 10 Jahre sozusagen dieses Dorf kartografiert haben vor 100, 150 Jahren.
Mhm.
Und das ist natürlich geil, sowas. Ne? Und mein Kollege, der da neben mir saß, der hat über die Ortssuche seines Geburtsortes alte Fotos von seinem Haus, in dem er als Kind gewohnt hat, gefunden und so Zeug.
Und diese.
Das stellen die ins Internet?
Ja.
Fotos von Häusern?
Ja.
Das sind ja schlimmer als Google.
Mit Staatskohle. Also das ist halt, glaube ich, sozusagen der Teil von Archiven, von Archivarbeit, die teilweise ja auch von Bibliotheken mitgemacht wird. Das ist natürlich was Google nicht so interessiert, würde ich mal behaupten, im Moment noch.
Ja, die
ich habe noch einen zweiten, aber...
Ja. Nein, red nur weiter, du machst
es. Nein, ich wollte nur, ich nerv dich noch mit einem anderen Punkt, aber...
Ja, also generell, was Google halt einfach so per se im Bibliotheksbereich nicht gut macht, ist halt Erschließung.
Ja.
Ja, das heißt also, was für Metadaten hängen wir da jetzt dran und was für eine Verschlagwortung, und die interessiert halt immer so die Summe und das große Ganze und quasi Big Data, wie man das heutzutage nennt, und uns als Bibliothek interessiert eben schon sehr das Detail. Ja, das heißt also, da kann man schon stundenlang an einem Text rum erschließen, wie wir das ja heute dann auch mit den Märchen machen.
Irgendwann mal.
Das also, aber ist natürlich für die breite Masse nicht so interessant, das ist für so Literatur-Nerds irgendwie spannend und für Geschichts-Nerds, aber... Für die breite Masse jetzt vielleicht nicht.
Ne? Ja, also ich eins der Felder, die mich umtreiben, ist aber auch wirklich mit den echten Metadatenschätzen, die wir haben, auch mal so ein bisschen Big Data-mäßig irgendwie mal loszulaufen. Weil eigentlich haben Bibliotheken, glaube ich, noch nicht gar nicht so ganz verstanden, auf was für einem Schatz sie da eigentlich sitzen. Das Problem ist, dass wir das halt so in OPAC-Bibliothekssoftware aus den 80er Jahren derzeit einbetonieren und was so das maximal unsexieste ist, was man sich irgendwo vorstellen kann.
Und kriegt man das da irgendwie wieder raus, oder?
Naja, im Prinzip schon, aber im Prinzip schon. Nein, aber das sind alles genau solche Themen, die uns da so umtreiben.
Aber kannst du einen konkreten Use Case mal sozusagen skizzieren, was man mit Metadaten, Big Data technisch Spannendes machen kann?
Also nehmen wir doch mal, was die beiden Punkte, die du gerade gesagt hast, Deutsche Digitale Bibliothek, was da wiederum eine Untergruppe der Europäer ist, ne, Europäische Digitale Bibliothek, und Karten. Da hatte ich zum Beispiel mal ein kleines Forschungsprojekt geleitet, EU-Forschungsprojekt von der Europäer, also nur ein Work Package geleitet, wo es darum ging, auf historischen Karten gleichzeitig in Raum und Zeit zu navigieren und dann irgendein Event drauf zu mappen. Hört sich jetzt irgendwie erstmal abstrakt an, aber denk beispielsweise so an Reisen berühmter Entdecker, ja, so Marco Polo, Magellan oder sowas. Du hast also eine Weltkarte, die kannst du einstellen in die Ländergrenzen in dem Jahr, wo der jeweilige oder die jeweilige gelebt hat, und dann hast du unten so einen Zeitschieberegler und du schiebst den Regler und siehst oben auf der Karte, wie also die Humboldt über die Welt düst, und siehst dann auch bei den einzelnen Stationen, wo er jeweils ist, was er da quasi publiziert hat. So, und das haben wir gemacht, da kommt jetzt dieser Big Data Ansatz rein, mit Wasserzeichen. Was ganz interessant ist, dass man bei vielen Materialien, die so irgendwie aus dem Mittelalter sind, gar nicht weiß, von wann sind die eigentlich und wo sind die eigentlich gedruckt, weil das steht einfach teilweise mal so gar nicht drauf. Und was du aber machen kannst, ist dir angucken, auf was für ein Papier sind die eigentlich gedruckt und was für ein Wasserzeichen ist da drauf, und daraus dann wiederum den Druckort ableiten beispielsweise. Und es gibt eine Datenbank, die haben wir angezapft, die ist auch Teil der Europeaner, wo es quasi gar nicht darum geht, was steht drauf auf dem Wisch, sondern nur, was für Wasserzeichen sind drin. Und dann hatten wir also dann diese Raumzeitvisualisierung gekoppelt mit den Wasserzeichenbildern, und dann konntest du gucken, wie sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte beispielsweise gewisse Ikonografien in Wasserzeichen populär wurden oder unpopulär. Ja, also wo, in welchen Bereichen hat sich plötzlich so der Drache als Motiv gemacht, oder die Lilie, wie war das, wie hat sich das verteilt, und dann kannst du dann mehrere dieser Sachen gleichzeitig auf eine Karte drauflegen und so. Das ist schon ganz schick.
Ja. Das zweite, was ich.
Und Google macht sowas auch, aber die machen es dann halt mit irgendwie der Ausbreitung von irgendwie Seuchen oder sowas. Ne?
Das interessiert ja echt keinen.
Ja, also die haben ja wirklich so diese Grippe aus Breitungskarten. Ne? Und wenn man aber einmal so das dahinterliegende Prinzip verstanden hat, und wir waren wirklich mit dieser speziellen Raumzeitvisualisierung, waren wir 2,5 Jahre, bevor Google damit rauskam. Das heißt, also eigentlich haben wir es erfunden. Jetzt kann man alles nachlesen und nachgucken, ist alles verbürgt. Ne?
Hilft aber nichts. Ne?
Aber wir werfen dann halt andere Daten da drauf, als Google das tut.
Das zweite, warum ich sozusagen glaube, dass es auch einen Unterschied zwischen Klasse und Masse beim Digitalisieren von Bibliotheksbeständen gibt, sind so Sachen wie jetzt das letzte Woche irgendwann vorgestellte Projekt der Zentralbibliothek Zürich, dieses Projekt namens Digitour, die digitalisieren konkret ihre Frühneuzeitbestände.
Ja.
So dass du sozusagen an einem Platz, und die Schweizer Bibliotheken im Allgemeinen haben sehr hervorragende Frühneuzeitbestände, dass du sozusagen diese komplette Sammlung in einem digitalisiert bekommst, natürlich auch wieder von Experten verschlagwortet und so weiter. Und das ist zumindest für so Geschichtsfreaks schon ein bisschen geil, dass ich da jetzt nicht mehr um irgendwelche alten Reisebücher oder Familienbücher oder Hausbücher, dass da nach Zürich reisen muss, sondern dass ich mir die dann online angucken kann. Und vor allem siehst du dann eben auch den Zusammenhang von bestimmten Sammlungen, weil das oft ja auch so ist, dass dann irgendwelche Familiennachlässe irgendwie in einer Bibliothek gelandet sind und es einfach sehr, sehr spannend ist, was alles zusammensteht.
Ja.
Dinge, die man bei euch zumindest vor 5 Jahren noch über den Mikrofischkatalog irgendwie erschließen konnte, weil da die alten Signaturen noch drin waren, wo dann vor 200 Jahren mal einer beschlossen hat, so, das ist jetzt das Erbe von der Familie so und so, und deshalb kriegt das alles eine durchlaufende Signatur, obwohl es von der Bauanleitung bis zum Tagebuch alles drin ist.
Max sagt gerade übrigens schon schlafend.
Weg vor Langeweile.
Nein, überhaupt nicht. Nein, also um den Punkt irgendwie kurz zu ändern, ich bin da immer sehr gespalten. Weil du gerade sagst, irgendwie Sammlungszusammenhang. Das ist halt etwas, worauf Bibliotheken sehr, sehr viel Wert legen. Ja, so hier, das ist unsere Sammlungshistorie unseres Hauses. Ja, da bildet sich also 500 Jahre Expertise ab, und genau so wollen wir es haben.
Das ist für Innovation Manager scheiße.
Ich finde das scheiße. Ja, als Innovation Management sage ich da nein, einfach mal nein sagen. Weil also, ich sag mal, 95% der Forschungszusammenhänge eben doch übergreifend sind. Und da interessiert es mich nicht, ist das jetzt in Halle digitalisiert oder in Göttingen oder in Berlin oder in München? Ich will einfach alles haben. Ja? Und dafür brauchst du halt auch solche übergeordneten Portale.
Wir müssen
Portale.
Kurz Max in dieses Gespräch hineinhelfen. Die Sammlungszusammenhänge wolltest du wissen.
Ja, genau. Also das ist sozusagen sie sind stolz darauf, dass sie nicht alle ihre Sachen in eine große Datenbank schmeißen, sondern jeder seine eigene hat.
Das kann das technische Problem dahinter sein. Nein, es ist einfach so, dass die meisten Bibliotheken natürlich aus einem bestimmten Grund irgendwann mal gegründet wurden und einen bestimmten Sammlungsauftrag hatten.
Ja.
Und ganz oft hast du das in diesen heute relativ kleinen, aber vor 1000 Jahren mal bedeutenden freien Reichsstädten wie Nürnberg, Augsburg, was auch immer, wo sich dann vor 200 Jahren, als eben auch die Grimms wieder sozusagen die schönen alten Texte gesucht haben, eben auch die Bürgerräte, der Gemeinderat, was auch immer beschlossen hat, wir gründen jetzt eine Bibliothek, schmeißen da erstmal alle Bibliotheken der umliegenden Kirchen rein, weil wir die zwischendurch mal säkularisiert haben mit Napoleon zusammen, ne? Und dann freuen wir uns, dass uns große, reiche Bürgerfamilien ihre Privatarchive als Sammlung schenken, und das sind dann oft die Grundstöcke der Bibliotheken.
Okay.
Und dann haben die den Auftrag, dass sie halt nicht jedes verschissene Buch einsammeln, sondern dass sie eben Werke, Texte, Lithografien, was auch immer, mit regionalem Bezug zur Stadt sammeln. Und dadurch entstehen so gewisse Sammlungshistorien.
Ja.
Und da war es eben, um auch diese nachzuzeichnen in den eigenen Katalogen, oft so, dass die sozusagen das Signatursystem nicht nach, was weiß ich, Romane, Schulbuchliteratur, Fachliteratur, Physik, Chemie,
sondern von Deutsch, wem kam es?
Sondern von also wem kam es?
Signaturen genau. Sind diese kryptischen Nummern, die dann auf den Buchrücken draufstehen, wo man es wiederfindet, wo es in welchem Regal.
Aber das kann man doch erhalten. Also ich meine, das ist doch.
Ja. Nee, das nervt ja, weil wenn man sozusagen einheitlich was suchen will, also seitdem wir Kataloge zum Suchen haben, auch online, wäre es ja schön zu wissen, dass wenn ich Buch X in einem Katalog, das weiß ich jetzt, okay, das gibt es in Berlin, das gibt es in Göttingen, das gibt es in Karlsruhe und das gibt es in London, wäre das idealerweise natürlich cool, wenn das alles unter der gleichen Signatur zu finden ist.
Ach so, dann könnte man ja aber zwei Signaturen einfach haben.
So Doppeldinger sind ja eher fehleranfällig.
Ja, bei den Verbünden hast du das dann ja wieder mit einem Exemplarsatz. Und also das ist jetzt schon sehr...
Also ich würde sagen, man macht das einfach so, dass jedes Werk kriegt eine eindeutige ID, wie das sowas heutzutage hat.
Das wäre schön, aber
das ist leider im Altbestand nicht so ohne weiteres möglich, weil da hast du nicht nur Auflagen, sondern da hast du noch irgendwie Druckorte und dann wurde hier mal was beigefügt und dann
werden
Bücher zusammengefügt und hast so angehängte Werke. Hast du enthaltene Werke, und also es gibt kaum was Ekelhafteres als so historischen
Bestand. Das habe ich ja.
Ich finde den nicht ekelhaft, ich finde den toll, aber.
Ja, also für mich dann doch so als irgendwie Drittelinformatiker, also man kann da nur die.
Das ist echt schlimm, so mit Welt in Datenbank packen. Das ist wirklich Pain in the Ass. Ich habe mal eine Datenbank gebaut für Personendatenbank, auch aus irgendwie 17 Peng. Und das ist ja, und da denkt man ja so als kleiner Informatiker, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Sterbedatum, Heiratsdatum. Es ist, also Vornamen, so 20, 30 sind absolut die Regel. Also natürlich mit diversen Schreibvarianten, unterschiedliche Priorisierung. Kinder, mit wem Kinder gezeugt, bla bla bla, unbekannt. Also du brauchst auch irgendwie Kinder, die einfach so im halbleeren Raum existieren, wo Vater unbekannt ist oder sowas. Gibt's eher die Regel als die Ausnahme. Dann so Sachen wie, also man weiß Geburtsdatum. Also das ist sowas, wo man jetzt vielleicht sagen würde, okay, die wussten damals vielleicht noch, aber das Geburtsjahr, das wussten sie ja. Nein, oft wissen sie, ist noch grob bekannt, dass er am Jakobstag des frühen Sommers geboren ist oder irgendwie sowas. Und das ist dann, also das war echt schmerzhaft. Also es waren so alle möglichen Fragmente und daraus dann irgendwie sowas wie ein Geburt. Also so,
ich würde da ja immer für die Welt und nicht für die Informatik plädieren. Aber ich sehe die Herausforderung.
Ja, aber
du musst es halt irgendwie abbilden.
Also ich habe jetzt gerade wieder viel Spaß mit frühen Bibliothekssystemen. Ja, und wo also dann eben nicht Informatiker angefangen haben, irgendwie so technische Systeme zu bauen, so wie OPACs aufgebaut sind, das ist so ein Elend. Ja, und wenn das du ein bisschen Ahnung hast von Datenbank, dann was die alles in ein Feld zusammenpacken, ja, wo es also als ob jetzt es irgendwie Geld kosten würde, jetzt irgendwie da mal das sauber auf verschiedene Tabellenfelder irgendwie
aufzubauen. Damals hat das noch Geld gekostet.
Ach nein.
Magst du kurz noch erklären, was ein OPAC ist?
Achso, ja, OPAC ist einfach nur quasi digitale Form des alten Zettelkataloges. Da gab es die große Retro-Konversion in den späten 80ern.
Ist super, also das einfach erklären.
Retro-Konversion?
Naja, also ich habe noch, als ich angefangen habe in Göttingen zu studieren, Retro. Das war 92, da habe ich noch mit Zettelkästen gearbeitet.
Das habe ich sogar 2000 noch gemacht.
So, und dann ist man irgendwann hingegangen, hat diese ganzen Zettel digitalisiert, diese ganzen Karteikarten, und hat die alle in ein großes Datenbanksystem reingepackt, über das man auch gleichzeitig ausleihen konnte.
Und das ist war OPAC. Cool. Weil am Anfang hast du zwar deine Suchanfragen schon in eine Suchmaske eingetippt, dann hast du aber oft nur eine Reihe von abgefilmten, also fotografierten Zetteln bekommen, die du dann selber wieder durchblättern musstest am Rechner sozusagen. weil sie das, die Eingaben irgendwie zwar Texterkennung übers Bild haben laufen lassen, wie auch immer, aber dann den Text selber, der auf den Zetteln stand, nicht digitalisiert haben, sondern einfach nur ein JPEG reingestellt haben.
Ja, das, also in Göttingen wurde viel abgetippt, aber das war dann damals, ich weiß gar nicht, gab es da ein Euro-Kräfte? Also ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, aber was Vergleichbares halt. Und das ist dann ursächlich dafür, dass einfach die Qualität dieser Metadaten in den deutschen OPACs katastrophal ist.
Glaube ich.
Und das ist eine der Dinge, die uns jetzt bei der Digitalisierung auf die Füße fallen und wo jetzt darum, den Band zu digitalisieren, durchblättern, abfotografieren halt mit richtig guten Buchscannern, dauert irgendwie 30, 40 Minuten, aber die Metadaten in Schuss bringen, dauert auch nochmal eine halbe Stunde. Ja. Aber das ist eben genau die Arbeit, die Google nicht investiert, um die Klammer wieder zuzumachen, sondern die gehen halt rein über OCR oder gucken halt, was ist im WorldCat irgendwie drin an Metadaten, und das führt dann im Detail dann eben doch zu ein paar Problemen. Warum ich glaube, ich das on the long run, wir nach wie vor eine Chance haben.
Also ist eigentlich lustig, so Daten abtippen. Ich meine, so Ende der 90er war es ja so hip, dass alle möglichen Firmen haben Telefonbücher abtippen lassen. Weil,
stimmt, diese Telefonbuch-CDs, ja.
Genau, weil es da diese Telefonbuch-CDs gab, mit Rückwärtsnummernsuche, was illegal.
Post-Privacy, Mann.
Gott, worüber wir uns damals aufgeregt haben. Überhaupt das Telefonbücher erlaubt. Und die sind ja auch in Indien gerne abgetippt worden und so, wirklich von so ganz armen Menschen.
Das aber immer noch en vogue. Also nicht Indien, aber es nennt sich Double-Keying-Verfahren.
Man macht das dann einfach doppelt und guckt,
ob... Genau, dann machst du einen Diff drauf, als Informatiker gesprochen, und ein Dritter guckt sich dann nur die Abweichung an und entscheidet, ist es jetzt A oder ist es B oder ist es ganz was anderes.
Genau.
Und so kriegst du eine sehr, sehr gute Erkennungsqualität hin. Wobei jetzt die OCR trotzdem, wirklich also jährlich besser wird auch.
Nichtsdestotrotz hast du völlig recht. Es gibt, es ist krass, welche Mengen an auch alter Literatur über Google zu finden ist. Aber es ist in der Regel wirklich schlampig verschlagwortet.
Ja, und die Scan-Qualität, die sie zeigen, ist auch nicht gut. Ja. Also die scannen in relativ guter Qualität eigentlich, geben das aber nicht an ihre Endnutzer. Ja.
Warum?
Ja, das ist wieder so ein bisschen so eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil steckst nicht drin. Ne? Yeah. Also meine Grundthese war immer, warum macht Google das überhaupt? Ja, also warum, was interessiert sie eigentlich
das
so an der Welt?
Das kann ich dir ziemlich genau sagen,
warum wir
das
machen. Okay, weil ich habe eine These, und dann können wir unsere Thesen mal nebeneinander halten und können
also
gucken,
ob sie deckungsgleich sind. Also ich behaupte, ich habe einen Fakt, weil, also ich habe mit Leuten gesprochen, die Computerlinguistik machen, und von denen arbeiten ja eh ungefähr 80% irgendwann bei Google, wenn die alle einkaufen.
Ja.
Die machen das für ihre Spracherkennung.
Schau an, ja, das ist
die brauchen,
exakt meine These.
Die machen... Ein Großteil, da müssen sie langsam von weg, weil das an Grenzen kommt, aber ein Großteil von Googles Intelligenz läuft über Statistik, weil sie einfach Unmengen Text einscannen und dann über Korrelationen versuchen, sozusagen unsere Fragen in der Sucheingabe zu lösen.
Genau, und bisher hatten sie immer nur das Internet, wo jeder reinschreibt. Genau. Ja, mit
was
einem
aber irgendwann redundant
Drink.
Wird, das ist genau das Problem ihres Translators, solange der sich immer nur sozusagen von den Leuten füttern lässt, wird er immer dümmer. Ja? Als ganz doof, also das kann man besser erklären als ich, aber das heißt, sie brauchen einfach Input für ihre Algorithmen und für ihre Suchanfragen.
Und das ist halt Sprache, die schon mal einfach durch ein Lektorat durchgelaufen ist. Das heißt also,
die brauchen natürliche Sprache in Unmengen, und deshalb scannen sie Bücher.
Aber das beruhigt mich jetzt so wahnsinnig, weil mit dieser These exakt, der laufe ich seit 5 Jahren auf Konferenzen rum und denke immer nur, hoffentlich habe ich recht, aber
der Gag ist, dass sie eben, dass sie damit nicht mehr weiterkommen mit dieser statistischen Art von Sprachanalyse, weshalb sie jetzt eben massiv seit 2-3 Jahren wohl Computerlinguisten einstellen, die semantische Linguistik können, weil sie halt in die nicht mehr in Einsen und Nullen fassbare Logik der Sprache einsteigen müssen, um bessere Ergebnisse zu zeitigen.
Nein, Einsen und Nullen müssen sie es immer noch nachher kriegen.
Ja, aber Sprache funktioniert ja am Ende nicht mehr logisch. Also das ist ja das Spannende an der Linguistik, dass du, und auch das Spannende bei jeder Fremdsprachenlernen, dass das schönste Grammatikheft dir nicht hilft, weil jede Scheißsprache 3000 Ausnahmen von den Regeln hat. Und das gilt nicht nur auf der grammatischen Ebene, das gilt ja erst recht auf der Bedeutungsebene, auf der sprachpragmatischen Ebene und so weiter. Und das sind lauter Dinge, die du dann halt mit der Logik, mit der Informatik eigentlich arbeitest, nicht mehr weiterkommst. Und auch nicht mehr mit Statistik. Und deshalb werden sie zwar weiterhin massiv Bücher einscannen, weil sie diese sozusagen Datenmengen trotzdem brauchen können, aber die eigentliche Herausforderung in der Computerlinguistik liegt nicht mehr in der statistischen Korrelation.
Tja.
Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde spannende Dinge besprochen, aber auch nichts von dem gemacht, was wir eigentlich tun wollen, nämlich Märchen lesen.
Ich habe mir mein iPad in die Hand genommen, das ich endlich mal reden. Abgeben muss, fällt mir gerade ein. Das ist nämlich gar nicht mehr meins.
Ja. Das heißt, wir versuchen uns langsam zu den Märchen hinzuarbeiten.
Du würdest vorschlagen, oder? Ja. Genau, ich hatte mehrere Vorschläge eingereicht.
Ja.
Das war extrem spannend, dieses deduktive Verfahren mit sinnlos Argumenten von uns und sehr, sehr schlauen Argumenten von Ralf, bis wir aus 5 Märchen auf das kamen, was wir jetzt haben.
Ich glaube, es ist aber ein schönes Märchen. Und es hat auch, knüpft an eine Historie von euch an, weil es ist die Nummer 22 innerhalb des der Zählung der Brüder Grimm, allerdings erst in der zweiten Auflage.
In der ersten gab es das noch nicht.
Von 1819, in der ersten gab es das noch nicht, denn es hat ein Märchen ersetzt, aha, was vorher auf der 22 saß. Und das habt ihr schon mal gelesen.
Was war das?
Wir haben es performt.
Ihr habt es performt.
Ach, genau. Hier die.
In der Erstauflage war die 22, welches nochmal?
Mit den Kindern,
die Schlachtens
spielten.
Das Schlachtens gelernt haben. Das haben wir mit Blutwurst, Beil und Blut zusammen mit der Sabrina David auf der vorletzten Republika performt.
Ich werde niemals diesen Kunstblutgeschmack vergessen.
Das war eklig, ja. Ich war live dabei und habe die Shownotes geschrieben.
Ach,
habe mir nichts sehnlicher gewünscht. Ach, wenn man doch auch mitmachen
wenn
könnte.
Wenn sie doch jetzt mich auch mal erwählen würden.
Jetzt bist du hier. Schön, dass du da bist.
Ich habe mich hier echt sowas von angebiedert. Aber ich war als Kind wirklich ein riesen Märchen-Fan und von daher
Dass du jetzt schon, mal live ein Märchen lesen.
Das ist schon super.
Wer will denn lesen? Willst du?
Nein, ja, ich ja nicht. Also der Gast liest nie.
Jetzt, bisher hat der Gast nie gelesen.
Ja, das ist auch eine Regel, die man brechen kann jederzeit.
Aber wenn du willst natürlich lieber kommentieren.
Ja, eigentlich schon. Ich grätsch dann lieber dazwischen, weil es ist ein guter Dazwischen-Grätsch-Text, glaube ich.
Wobei wir ja, also Max findet ja im Gegensatz zu mir, dass wir uns auch ein bisschen an den Hörerinnen und Hörern orientieren sollten, weshalb wir mittlerweile ja nicht mehr irgendwie hier Chips und Kekse essen. Damit wir nicht nur so
sehr zu meinem Bedauern sind.
Ja. Ja, aber sagst du dein Bedauern?
Nein, alles gut.
Die meisten fanden
so, finden als
das
Hörer
gut, wenn man uns ein bisschen versteht. Wir haben jetzt mehrfach, nicht zuletzt von unserem letzten Gast, ja auch gesagt bekommen, wir sollen nicht ganz so oft reinquatschen.
Aber der letzte Gast, der war ja voreingenommen.
Der war voreingenommen?
Wieso das hast du ihm doch nur vorher gesagt.
Nein, habe ich ihm nicht gesagt. Ich fand es ja immer total lustig, da rein zu quatschen. Aber
ja. Hört er denn auch die Sendung?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der sollte jetzt schlafen.
Der ist jetzt bei Bibliotheken eingeschlafen.
Ich hoffe. der letzte Gast war der Graugnom. Für alle, die letzte Folge nicht gehört haben sollten.
Soll ich dann einfach mal lesen?
Jetzt aber, genau. Wir haben zwar gesagt, dass es das 22. Märchen ab der zweiten Auflage war, wir haben aber noch nicht gesagt, wie es denn heißt.
Das ist ein Rätsel.
Das ist das Rätsel.
Mann, ich wollte das.
Ja, ich weiß. Also, du wolltest lesen, Max.
Ich kann gerne lesen. Also, das Rätsel mit TH. TH. Rätsel. Es war eine Königstochter. Ich kenne das gar nicht. Jetzt fange ich das erste zu an. Es war eine Königstochter, die war stolz und wusste gar nicht, was sie vor Hochmut anfangen sollte. Das kenne ich.
Was sie vor Hochmut anfangen.
Ja, was sie vor, habe ich das nicht gesagt?
Also ich habe es verstanden.
Achso, was sie vor Hochmut anfangen sollte und trieb's endlich so weit, dass sie ein Gebot ausgehen ließ, darin stand, wer ihr ein Rätsel brächte, das sie raten könnte, der hätte dafür sein Leben verloren.
Was?
Okay, das ist dämlich. Wenn sie es aber nicht erriet, so wollte sie auch seine Gemahlin werden. Und was ist, wenn das
klare Spielregeln,
wenn das Rätsel von einer Frau gebracht wird?
Ja.
Tja. Also damals konnten nur Männer Rätsel anbringen. Naja, wie das halt so ist.
Aber diese Formulierung im ersten Satz finde ich schon großartig. Die war stolz und wusste gar nicht, was sie vor Hochmut anfangen sollte. Das ist irgendwie eine ungewöhnlich moderne Formulierung, oder?
Das stimmt. Das ist bestimmt hier irgendwie schon nachformuliert.
Nee, das ist jetzt also original wirklich 1819 hier. Es kommen hinterher noch so ein paar Passagen, wo man so...
Warum findest du das modern? Was sie vor Hochmut anfangen sollte?
Also so das Mindset dahinter, so irgendwie, also... Normalerweise sind doch Prinzessinnen erstmal so gut und edel und sonst was immer so. Und das ist jetzt also offensichtlich so eine eher anstrengende Person, die also ja gar nicht vor Dollerei, wie mein Vater gesagt hätte, gar nicht wusste so wohin.
Haufen Luxusprobleme.
Naja, ich weiß nicht, ob es modern ist, aber du hast auf jeden Fall recht, dass das außergewöhnlich ist, weil normalerweise sind Prinzessinnen in den Grimmschen Märchen eher passive Objekte, Spielbälle der Perversionen ihrer Väter, so.
Wie ist die Spielball ihrer eigenen Perversion, dass sie jemanden heiratet, der ihnen ein Rätsel bringt?
Aber nur, wenn sie es nicht erraten kann.
Genau, die anderen bringt sie nämlich um.
Auch schön.
Also in den späteren Auflagen ist dann übrigens Köpfen. Das wird dann noch ausgeführt.
Ach so, gibt es da noch Details. Ein bisschen rumgesplattert. Nun war sie schön wie Milch und Blut. Damals, als Blass noch schön war. Und Blut, wie Blut.
Ja, das ist das Schneewittchen-Ding.
Ach so, also so.
Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz.
Ah, okay, also so rote Lippen oder so.
Genau.
Nun war sie schön wie Milch und Blut, dass keiner die Gefahr scheute. Und einer nach dem anderen mit seinem Rätsel kam, aber sie erriet es jedes Mal. Als sie schon neune nacheinander hatte hinrichten lassen, da begab sich's, dass ein Kaufmannssohn von dem Gebot hörte und bei sich beschloss hinzureisen und sein Diener, der klug war, sollte mit ihm gehen und Beistand leisten. Aber das ist tatsächlich von der Formulierung her schon ziemlich anders als so die anderen, ja. Die wir haben. Also so auch das also kluge Diener überhaupt, also überhaupt Diener, Eigenschaften von Menschen, so Klugheit und
Ja, und vor allem, also man gab es woanders auch schon so mit
Denken?
Nee, das natürlich nicht. Nein, dass jetzt der Kaufmannssohn kommt, ne? Also der wird ja hier offenbar als die zweite Hauptfigur.
Oh, der eigentlich. Bürgerliche.
Der Bürgerliche.
Oh, ho, ja. Ho, ho, ho. In späteren Auflagen übrigens ein Königssohn.
Ach.
Also darum habe ich das auch mit ausgewählt. Das ist ein Märchen, was insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 Iterationen erfahren hat bis zur letzten Handauflage.
Iterationen für Nicht-Bibliothekare, Überarbeitung.
Genau, ja.
Und das macht man auch als Informatiker.
Man hat da teilweise sehr radikale Umdeutungen hinterher, aber das erzähle ich dann hinterher nochmal. So en passant, wenn die Hauptblöcke durch sind. Was ich an der Stelle aber schon interessant fand, war, also wir haben gelernt, ja, sie ist also irgendwie etwas sadistisch veranlagt und grausam, aber halt schön wie Milch und Blut, also dass man sofort offensichtlich irgendwie irgendeinen Zauber erliegt. Woher weiß das jetzt aber der Kaufmannssohn, der davon nur gehört hat? Er hat sie offensichtlich noch nie gesehen. Wie kann er dann ihrem Zauber erliegen? Du meinst das alleine?
Also es gibt
umso mehr.
Hab ich in den letzten 5 Jahren schon ein paar Mal erzählt. Es gibt so eine Theorie unter Menschen, die sich mit mittelalterlichen Erzähltexten befassen, dass adlige Menschen per se schön waren. Ne? Also dass Schönheit.
Stimmt, ja, das
Schönheit ist kein ausschließlich physisches Thema, sondern es hat auch was mit Charakter und Herkunft zu tun.
Quasi die Aura des Geldes überzeugt da schon.
Naja, Adel muss ja gar nicht reich sein, aber die Aura der Herkunft kann schon reichen. Und dann ist es aber trotzdem so, dass es immer äußerliche Merkmale geben muss, die auch schon seit dem Mittelalter für adlige Frauen eben die
Blässe,
die roten Lippen und das schwarze Haar sind. Blond kommt wirklich erst viel später.
Okay.
Wobei blond ja auch sozusagen der Überbegriff für schön ist, also was dann im Englischen das fair als Adjektiv mal war. Ja, aber jedenfalls, das ist sozusagen, meine These ist ja, dass diese Idee, dass Menschen schön sind und das nicht nur was ist, was man sehen muss, sondern was man einfach wissen kann, dass sich in diesen Märchen immer fortlebt. Also unsere Idee von die Geschmäcker sind verschieden, weshalb ich da erstmal ein Foto bräuchte oder hinfahren, ne? Bevor ich sage, ja, gefällt mir auch.
Aber
die funktioniert ja nicht. Wenn jemand schön ist, dann ist diese Person schön und dann verstehen das auch alle.
Aber dass sie offensichtlich hochgradig sadistisch veranlagt ist, das schmälert diese Schönheit des Charakters und des Wesens dann nicht signifikant.
Offenbar nicht.
Ja, wir werden da später noch drauf zurückkommen, fürchte ich.
Spoiler Alert!
Aber ist doch eigentlich heute auch noch so, dass Schönheit ist ja, ich meine, Attraktivität ist ja auch durchaus, also man gibt ja Leute, also viele Leute sagen, dass Intelligenz attraktiv ist, dass Macht attraktiv macht und also das ist ja, also insofern ist das ja.
Ja klar, das kann man da drauf runterdeuten, aber es ist ja nichtsdestotrotz schon so heute, dass sozusagen es in dem Sinne keinen klar definierten Schönheitsbegriff gibt, ne? Und selbst wenn man sagt, irgendwie doch, ganz total dünn und blond und genug plastische Chirurgie für große Oberweiten und so weiter wäre klassische Schönheit, dann stimmt es ja nur halb, weil, wie ich in einer schönen Infografik letztens gesehen habe, gilt ja für die klassische Frauenzeitschrift, dass sie zu 50% den Frauen sagt, ihr seid hübsch, wie ihr seid, und zu 50% ihnen Abnehmtipps gibt. Ne? Also der Gag ist ja eigentlich dieses angebliche Schönheitsideal, das da aufgebaut wird, wird dadurch gebrochen, dass man es nie erreichen kann.
Ja, das sowieso.
Und dass es dann eben auch noch Variationen gibt, dass man sagt hier, Intelligenz muss man aber auch haben und kreativ muss man auch sein und lustig auch, aber nicht zu witzig und was auch immer. Und bei Männern ist das schön, bei Frauen das. Da ist ja sozusagen am Ende kommt immer raus, du schaffst es eh nicht. Es ist eigentlich was, was Menschen immer nur fertig macht und andererseits doch mehr Kategorien gibt als du bist schön und du bist hässlich.
Das ist ein bekloppt schönes Zitat, was ich neulich irgendwo gehört habe. Hab keine Angst vor Perfektion, du wirst sie eh nie erreichen.
Das ist schön.
Ne?
Und unsere Prinzessin hier ist perfekt. Außer ihrem Hochmut.
Aber da kommt der kluge Diener.
Und er findet das Sudoku und sie kann es nicht lösen.
Und dann vier Augen, dachte er, der Diener. Oder der Kaufmannssohn.
Der Kaufmannssohn,
glaube ich. So. Dachte er, sehen mehr als zwei. Wir wollen uns schon durchschlagen. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Das ist auch ein schöner Satz, den man gerne sagt, wenn man kurz davor ist, hingerichtet zu werden. Aber okay.
Aber das ist nebenbei ein ganz schönes Beispiel für diese besondere zweite Auflage von Grimms Märchen, dass nämlich hier so mundartliche Einsprengsel schon wieder auftauchen. Das hört sich ja auch irgendwie so sehr, also frisch gewagt, das hat gewonnen. Das steht, hätte so in der ersten Auflage nie drin gestanden, sondern das ist quasi so der große Redaktionsumflüger der zweiten Auflage.
Dass man es pseudomündlich macht.
Genau.
Nachdem also man vorher die Mündlichkeit ausgezogen hat.
Zu dem Volk aufs Maul geschaut, so ähnlich wie Luther, und die ganzen Sachen dann ein bisschen volkstümlicher reinformulieren.
Mhm. Vater und Mutter aber, wie sie davon hörten, waren in großer Trauer, und weil sie gewiss glaubten, ihr liebes Kind müsse dort sterben, wollten sie ihn nicht hingehen lassen und sprachen, es ist besser, dass er bei uns stirbt und begraben wird, als in der Fremde.
Was?
Okay. Das ist der berühmte Mord aus Angst vorm Tod.
Das ist schon so ein bisschen so ein What the fuck-Moment, oder?
Ja.
Ja. Auch direkt konsequent. Also so. Eher da stirbt, überfahren wir ihn doch hier mit der Straßenbahn.
Er hat eh keine Chance. Ja, also das hat diese Passage, finde ich, hat wirklich viel Schönes, ja, weil also auch so die totale Missachtung gegenüber der eigenen Brut, so, ja, also der hat echt keine Chance. Und also,
oh, so doof wie der.
Er wird sterben, bringen genau. Wir um.
Oh, weißt du noch, wie er damals immer Rätsel gestellt hat, was du getan hast, als ob du sie nicht lösen könntest. Das haben wir jetzt davon. Ich hol schon mal die Axt. Nein, Axt nicht. Darum tröpfelten sie Gift in den Abschiedswein und sprachen, Moment mal, wenn er hier stirbt, wenn sie ihm Gift, dann rennt er ja weg und stirbt dann doch woanders.
Das
nämlich
kommt
da,
drauf an, wie schnell das Gift wird.
Kommt auf die, genau.
Das hängt davon ab, wie schnell das Pferd ist.
Oder auch um das Gift.
Ja, okay. Ja. Aber erst in den Abschiedswein, na gut. Ja, okay.
Also mit Reiten und Alkohol war damals also völlig okay.
Ich lese ja gerade die Gereon-Rath-Krimis, die vier, die es schon gibt, von Volker Kutscher hintereinander weg. Tolle Krimis, kann ich nur empfehlen. Volker Kutscher. Und im vierten Band ist die Tötungsart des Mörders die, dass er den Menschen, die er töten will, ein Gift spritzt in die Halsvene, wenn er sie von hinten angreift, dass sie lähmt. Mhm. Bis auf sozusagen den Atmungsapparat und den Kopf sind sie total gelähmt, so gibt so eine Gifte wohl. Und dann tröpfelt er ihnen durch ein Taschentuch hindurch einfach Wasser in den Mund. Und weil sie ja sich nicht wehren können und nicht schlucken können und nichts, ertrinken sie dann an einer geringen Menge Wasser. Und das ist schon ganz schön grausam und sehr plastisch beschrieben in einem Todesfall in diesem Buch. Wollte ich nur mal so zwischendurch zum Thema Vergiften einwerfen.
Quasi noch eine sehr elaborierte Form des Waterboardings.
Genau. Es gibt ja wirklich relativ viele Leute, es ist ja wohl gar nicht so unüblich, in Straßenpfützen zu ertrinken.
Das kriegt man hin, wenn man betrunken ist, kein Problem.
Ja. Habe ich mal gehört.
Ich habe übrigens im Kika, hier Kinderfernsehen, mit Graugenum zusammen gelernt, warum ordentlich ausgebildete Kellner beim Servieren und beim Einschenken bei Tische im Restaurant ihren linken Arm immer hinter dem Rücken verstecken. Ne, diese typische
Kellnergeste. Warum?
damit die Gäste sehen, dass sie sozusagen kein Gift mit ins Essen schütten, irgendwie aus dem Siegelring oder so.
War das so üblich?
Also ich weiß nicht, ob das so eine
Puppe auch und gerade in Restaurants also mit drei oder mehr Sternen.
Müsste man die Mythbusters da mal drauf ansetzen, ob das stimmt. Aber das war die Erklärung dieser Wissenssendung, dass eben das schnell mal noch bei Tische hineingeträufelte Gift sozusagen ein Problem war, weil viele Menschen vergiftet wurden. Gerade so in adligen
Kreisen. Und dann der Gastgeber dann immer als symbolisch schon mal als erster trinkt. Das heißt, du konntest nicht die ganze Flasche vergiften, sondern musstest es on the fly.
Das war der Grund,
warum nicht. Musstest es on the fly vergiften, weil du ja aus einem Kelch oder einer Flasche ausschenkst.
Ja. Weil es dann einfach cleverer gewesen wäre dann und viel weniger aufwendig, einfach das Glas zu vergiften. Ja. Und da so eine Substanz drin schon mal abzulagern, damit du das nicht irgendwie noch mit dieser Haptik...
Ja, aber dann hast du ja Verwechslungsgefahr. Der Gläser, weißt du, dann kann ja der Gast...
Ja, so ein Slapstick-Film. Jeder hat doch da sein Glas vor sich stehen.
Wie auch immer, weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es
war... Nein, halt da darfst du dich nicht hinsetzen, du musst dich doch hinsetzen.
Genau. Halt die Erklärung, dass er wirklich nur einschenken kann und sonst keinen Quatsch mit der Hand machen kann, deshalb muss die hinteren
rücken. Ja, aber was dann echt...
Oder erst recht Quatsch mit der Hand
hinteren Rücken machen kann.
Was so ein Profi-Kittel
ist, der kriegt das doch dann auch beim Ausschütten hin dann da noch irgendwie...
Wahrscheinlich. Naja.
Also, ich würde sagen...
Haben sie den Kindern wieder Kacke erzählt im
Fernsehen? Ich weiß nicht, ob sie auf jeden Fall sind vermutlich, nachdem diese Tradition eingeführt wurde, nicht so irre viel weniger Leute von Kellnern vergiftet worden als vorher.
Ah, er hat die Hand hinterm Rücken, da sehe ich ja. Und die mit der anderen erschlägt er. Naja, geil.
Der Abschiedswein.
Abschiedswein,
wenn wir
lieber Sohn.
Doch, uns da weiter so dazwischen quatschen, wird das. Nein, nee, solange.
Nee, solange, das ist eine relativ kurze Geschichte. Okay.
Darum tröpfelten sie Gift in den Abschiedswein und sprachen, lieber Sohn, trink zum letzten Mal mit uns. Aber es war, als merkte er ihr Vorhaben, denn er wollte nicht trinken, sondern bestieg das Pferd und sprach. Kommen wir nochmal auf diesen Wein zu sprechen, oder ist das jetzt einfach wirklich nur so eine kleine Passage, die uns einfach...
Nee, es wird jetzt noch sehr, sehr wichtig.
Okay. Lebt wohl, liebe Eltern, ich muss fort. Ehe ein anderer die schöne Jungfrau gewinnt.
Okay.
Da reichten sie ihm das Glas hinauf, das er mit Gewalt trinken sollte, aber er gab dem Pferde die Sporn, dass der Wein verschüttete und dem Pferde davon ins Ohr sprützte. Als sie eine Weile geritten waren, fiel das Pferd um.
Moment, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz unterbreche.
Ja.
Jetzt schreibt hier schon mal jemand... Ein Wort, das der Normaldeutsche mit I schreiben und sprechen würde, mit dem berlinerischen Ü, und du sprichst es nicht mit Ü aus.
Ich hab das Spritzte gesagt.
Spritzte.
Spritzte.
So wie nüscht.
Ich hab das probiert voll zu betonen hier mit Spritzte.
Spritzte.
Aber finde ich süß.
Also sie haben aber offensichtlich relativ viel Gift reingemacht in das Glas, ja.
Wobei ich weiß nicht, wie Ohren durchblutet sind. Also
heftiges Gift einfach auch.
Ja, aber das haut ein Pferd um, ist ja schon eine Redewendung für, das ist schon ziemlich viel.
Also ja, dann warte mal ab, wenn gleich die homöopathische Verdünnung einsetzt. Das ist nämlich jetzt gleich der nächste Punkt. Also.
Ah, okay. Als sie eine Weile geritten waren, fiel das Pferd um. Da wollte sich der Herr auf das Dienerspferd setzen und der Diener sollte zu Fuß hinterdrein gehen und den Bündel auf den Rücken tragen.
Obwohl er so clever war, das hat man so offensichtlich davor schon mal nicht bewahrt.
Laufen zu müssen?
Ja.
Nun ließ bleibt Diener.
Tja. Ja, bloß weil er klug, also ich meine, klug heißt nicht, dass er Kaufmannssohn ist. So, auf dem Weg zum Adel.
Nun ließen sich Raben auf das tote Pferd nieder und fraßen davon. Fällt er in den Graben, fressen ihn in den Raben. Hm. Das ist auch mal. Hast du das deinem Kind mal vorgesungen, so als.
Ja, klar.
Aber es ist schon furchtbar brutal, ne?
Das ist völlig egal, das ist total witzig. Wenn die dann. Du singst es ja nicht nur vor, das ist ja ein Spiel.
Ja, du musst.
Genau, die sitzen irgendwie auf deinen.
Hopper auf Bereiter, wenn er fällt,
dann schreit. Genau, und dann hüpfst du da mit ihnen rum und das finden die schon ziemlich lustig.
Ja.
Also unser Baby, was ja mittlerweile auch schon fast anderthalb ist, das macht es dann immer schon vorher nach, weil das so lustig findet, dann vom Pferd zu fallen. Was ein bisschen gefährlich ist, weil du es ja dann auffangen musst. Und es immer nicht so ganz klar ist, wann der Punkt kommt, wann jetzt der Sturz sozusagen dran ist.
Weil, hopper, hopper, Reiter, wenn er
fällt. Ja, doch, natürlich, eigentlich stürzt es in den Graben. Wenn das Kind aber beschließt, es will selber stürzen, Macht es das natürlich, bevor es der Vater stürzt und dann.
Ich überlege gerade, wie das eigentlich genau abläuft. Also man nimmt das so auf den Schoß, hoppe, hoppe, Reiter.
Genau. Wenn
dann schreit er, fällt er in den Graben.
Fressen in die Raben.
Und dann lässt man das Kind irgendwann so.
Und dann fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps.
Ah, okay. Und dann macht man.
Die Kinder antizipieren das Plumps ganz gerne und da muss man aufpassen, weil wenn sie dann zu sehr plumpsen.
Nee, macht man, also da macht man, normalerweise macht man, dann hält man das Kind dabei fest und lässt es dann so quasi zur Seite kippen, oder genau. Wie?
Aber und es gibt da eigentlich auch kein gutes Ende, ne, für den Reiter. Also,
nein, der Reiter fällt vom Pferd.
Also Reiter war schon mal grundsätzlich eine dumme Idee. Warum sind sie nicht einfach Auto gefahren, wie der ganze Rest auch? So, Raben fressen davon, weil aber das Fleisch vergiftet war, werden sie auch vergiftet und fielen bald um. Okay, das ist nur konsequent.
What? Ja. Warum unterbrichst du jetzt?
Das klingt im Stream nach einem Relive von Nerds FM. Was?
Hä? Ich glaube, das ist ein inhaltlicher Kommentar.
Ach so, meinst du das?
Was? Magst du das mal kurz auch für die, dann nachher die Konserve nachhören, ein bisschen anmoderieren? Irgendjemand sagt uns, es klinge im Stream, dass das hier ein Relive von Nerds FM ist.
Also entweder ist das...
Which is another podcast, den du so machst.
Genau. Und nicht, dass das hier jetzt irgendwie... Dass das jetzt ja...
Dass die im Stream
alles
alte Folge hören.
Alles in Ordnung, okay. Menschenskinder, verwirrt uns doch nicht so.
Aber was war da jetzt Nerd FM alike, was wir hier machen?
Nee, das steht in...
Nein, da steht... so, weil das in der URL drinne steht. Ah.
Hast du wieder ein falsches Stream-URL rausgegeben?
Sind die Metadaten wieder im Arsch?
Typisch. Genau, da hatten wir es vor einer halben Stunde von. Ordentliche Metadaten. Müsstest du mal Bibliothekare deine Metadaten schreiben lassen.
Okay. Nur ist zu spät. Nur ist das Kind in...
Ich habe halt auf den falschen... Fahr. Jetzt ist das Kind, jetzt ist der Reiter in den Graben gefallen.
Genau.
Okay, also vergiftet, bla bla bla, Raben auch tot.
Aber warum dann klingt? Warum klingt es nach einem Relive?
Weil Max spricht.
Frakturfreak sagt, alles super.
Sofort drehen die Leute durch.
Da hob der Diener drei von den toten Raben auf, nahm sie mit ins Wirtshaus und dachte, das soll Futter geben für die Spitzbuben.
What? Die sind bisher nicht eingeführt. So viel kann man schon mal vorwegnehmen.
Das ist ein bisschen unzuverlässiges Erzählen, weil so plopp Kram einführen, der nicht da war. Ich nehme mal vergiftete Raben mit, weil
könnten ja Spitzbuben irgendwelche kommen.
Irgendwelche Spitzbuben werden zufällig gleich an mir vorbeilaufenden Hunger haben.
Aber das ist auch, dass die Raben jetzt auch so schnell sterben. Naja.
Ja, das liegt ja an dem harten Gift.
Was aber schon durch das Blut verdünnt ist. Das heißt also, wir haben hier wahrscheinlich eine homöopathische Giftwirkung.
Ja, und dann verstärkt sie sich, logischerweise.
Ganz klar.
Ja, macht Sinn. Und ließ sie klein hacken und drei Brote daraus backen.
Giftglobuli.
Also aus den Raben wird hier Brot gebacken.
Ja. Finde ich
auch bemerkenswert.
Inklusive Federn oder ohne. Am anderen Morgen kamen sie im dicken Nebel durch einen Wald. Da sprangen 12 Spitzbuben. Ja.
Ah, komisch.
Was für ein Zufall.
Fun.
Herzu und hielten Herrn und Diener an. Der Diener sprach, schenkt uns das Leben, wir haben kein Geld, aber drei Brote. Die wollen wir euch geben.
Ist doch nett.
Raubt uns nicht aus, wir haben Stullen mitgebracht.
Stullen für alle.
Drei für 12.
Die könnt ihr auch nicht kriegen, wenn ihr uns ausraubt.
Genau, das habt ihr sonst, da habt ihr keine Chance. Dann essen wir die selber rasch.
Ihr wollt jetzt aber nicht auf logische Schwächen in dem Märchen hinweisen, oder?
Nein, gar nicht.
Ach. So. Das waren die drei Spitzbuben zufrieden?
12.
12.
Das steht hier nicht, aber
es stimmt, waren 12, waren nur drei Brote.
Das waren die Spitzbuben zufrieden. Ja, okay, gut.
Da hat man so mal damals so gesagt. Nahmen die Brote, teilten sie unter sich auf, aßen sie nicht lange, so traf sie das Gift und alle 12 fielen tot zur Erde. Bum, 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 bum.
Der Bodycount steigt.
Glück gehabt.
Ja, woher wusste aber der Diener, dass die Raben überhaupt vergiftet waren?
Der ist ja klug.
Der hat's ja gesehen. Dass erst das Pferd tot umgefallen ist und dann die Raben tot umgefallen sind.
Der hat ja sowohl die Weintaufe des Pferdes.
Ach so.
Als auch
die Weintaufe.
Als auch den Tod.
Ja. Was im Übrigen weder den Kaufmannssohn noch den Diener veranlasst hat, irgendeine Art von Groll gegenüber den Eltern zu hegen.
Naja, sie
diese Mordattacke.
Ja, aber sie reiten ja eh weg.
Jetzt, wo sie gerade unterwegs sind, da will man dich doch mal umdrehen und hier so Familiendetails klären. Das, ist das eigentlich eine moralisch zu rechtfertigende Aktion? Also ich meine, klar, es waren hier Spitzbuben. Ja, da ist natürlich also alles mögliche Üble zu. Aber ich meine, das ist jetzt unter einer gewissen Perspektive ja ein 12-facher kaltblütiger Mord, der hier passiert, oder?
Ich finde aber, es gibt lindernde Umstände, weil wenn man sozusagen ein Elternhaus
hat... Sie haben Rabenbrot bekommen.
Nein, weiß nicht, aber wenn man ein Elternhaus hat... Das einen umbringen will, wenn man fortreiten will, dann scheint ja irgendwie die Variante kill them all irgendwie Teil der Familienphilosophie zu sein. Ne?
Das ist das Referenzsystem.
Das haben wir mit Oma und Opa auch schon so gemacht.
Das hat er nicht anders gelernt.
Als die ihn nicht jetzt heim wollten.
Habt ihr letztens, war das auf Spiegel Online, diesen Bericht gelesen von so einem älteren Herrn, der Anfang des 20. Jahrhunderts in irgendeinem Provinzdorf in Westdeutschland irgendwie reihenweise Leute irgendwie umgebracht hat und dann diese Toten gepökelt hat und dann Stück für Stück sich davon ernährt hat über 20 Jahre.
Nee, hab ich nicht.
Das war ein bisschen eklig.
Wie, der hat reihenweise Leute umgebracht?
Ja, der hat halt Menschen, also die sozusagen fahrende Gesellen und anderes Volk, was so durchs Land zog, die also da niemand kannte. Wenn die irgendwie an seiner Straße vorbeikamen, dann hat er die irgendwie angeheuert, ob sie ihm für ein paar Groschen, ein paar Münzen irgendwie Holz hacken oder sonst was. Und wenn er sie dann im Haus hatte sie umgebracht, hat dann sozusagen das Fleisch von den Knochen abgezogen und hat das gepökelt in Fässer eingelegt und hat sich dann über die Jahre von diesem Fleisch ernährt.
Also aber immer mal wieder und nicht ausschließlich.
Ja, nicht ausschließlich,
das hat glaube ich
nicht gereicht, weil es waren ungefähr, glaube ich, so pro Jahr eine Leiche so. Und das hat halt keiner gemerkt, weil das so ein sonderbarer Kauz war in dieser kleinen Stadt, den da alle kannten. Der war auch ein bisschen sonderbar, aber ansonsten hat er sich halt als sehr freundlicher Mensch, der ihm auch mal geholfen hat und so, präsentiert. Und er hat halt immer Fremde umgebracht. Und das Die Zugereisten, genau. Und das ist nur durch Zufall aufgefallen, weil es bei einem nicht geschafft hat, der dann ihn sozusagen öffentlich angeklagt hat. Dem hat dann aber die örtliche Polizei erstmal nicht geglaubt, weil es halt ein, wie man damals sagte, Landstreicher war. Landstreicherei war verboten, weshalb sie den eigentlich einen Prozess machen wollten. Und der Richter in der nächstgrößeren Stadt, der fand die Story aber irgendwie plausibel, weil der hatte halt auch Schnittwunden von der Messerattacke und so weiter und hat dann nebenher angestrengt, dass trotzdem mal das Haus von dem Typen durchsucht wird, von dem er behauptet, er wollte ihn umbringen. Und da haben sie halt Leichenteile und gepökeltes Menschenfleisch gefunden und sind so drauf gekommen, dass so ein paar ungeklärte Vermisstenfälle wahrscheinlich alle auf den Typen zurückgehen.
Oh je, je. Ich habe das irgendwie
ganz schön widerlich.
Worüber ich einen schönen Artikel gelesen habe, das war in Amerika, hatte jemand eine Mordserie spezialisiert sich auf Krisenzeitenverlierer. Und zwar hatte der hat ein Jobangebot auf Craigslist gepackt.
Ah, das habe ich auch gelesen.
Ja. Was gezielt so Anfang 50-jährige Männer angesprochen hat, nämlich so auf der Farm arbeiten und hier und niemand stört dich und du kriegst, also war auch gar nicht irgendwie irre viel Geld, also nicht so, dass man, sondern so alles so eher realistisch. Und dann sind die da alle mit Sack und Pack bei ihm aufgeschlagen, haben meistens dann irgendwie sind im Auto gefahren und dann hat er die umgebracht und hat deren Sachen verkloppt und hat davon gelebt eine Zeit lang. So lange, bis es auch bei allen die Waffe dann...
Krisengewinnler.
Ja, echt. Das ist so... kam dann die Geschichte von so ein paar von so Leuten
nachher. Nein, aber um zurück zum Märchen zu kommen, du hast natürlich recht, es ist moralisch natürlich durch nichts zu rechtfertigen, wie die so abgehen. Und es ist aber, glaube ich, auch wieder mal eher so auf Suspense and Fear irgendwie gedrechselt. Ne? Es soll einfach gruselig und möglichst shocking sein, so.
Ja, ist auch, muss sagen, dieses Märchen ist nicht Teil dieser, na, jetzt habe ich natürlich den Fachbegriff nicht, Kompaktausgabe, also diese 50 Märchen, die als Kindermärchen dann gelabelt sind.
Ah.
Das war ja auch
Kinder- und Hausmärchen.
Das war ja auch dann der eigentliche.
Das ist ein Hausmärchen und kein Kindermärchen.
Ja, genau, genau.
So. Okay, sind es also alle tot.
Alle Zwölfe.
Alle Zwölfe. Eigentlich hätten sie dann auch ein nicht vergiftetes Dreibrote geben können, weil die hatten sich ja eh bereit erklärt, auch das so. Also,
ja.
Für eine Stulle. Ach ja, nun ritten die zwei in die Stadt und der junge Kaufmann trat vor die Königstochter und sagte, er wollte ihr ein Rätsel aufgeben.
Haben sie ja schnell einen Termin gekriegt.
Das ward ihm bewilligt und er sprach. Auf einen Schlag 1, auf zwei Schlag 3, auf drei Schlag 12. Was ist das zu, wie ist das zu lösen?
Wait.
Die Königstochter besann sich, aber sie konnte das Rätsel nicht herausbringen. Sie suchte in ihren Rätselbüchern, aber es stand nicht drin. Darin.
Aber besinnen heißt doch heute eigentlich eher so, die Königin besann sich, also das heißt, nee, sie hat sich damals ganz ordentlich Gedanken gemacht, aber,
genau.
Genau.
Hat schwer nachgedacht.
Und kriegt es nicht raus. Und sie hat also Rätselbücher. Also offensichtlich gab es damals schon Rätselbücher. Und muss ich dran denken, kann ich in den Shownotes dann mal hinterher verlinken. Wir haben ja in unseren digitalen Sammlungen auch eine sehr schöne Kollektion an Kinder- und Jugendbüchern drin. Und eins davon ist Schöne Bilderrätsel von irgendwie 1800 noch was. Ja, und dann guckst du dir das an und denkst, what the fuck, ja, also das ist, also diese Bilder, die wo irgendwo ein Fluss ist und wo dann das L durchgestrichen ist und du musst quasi was anderes dann irgendwie so aus drei, vier Bildern, solche Bilderrätsel
halt. Ah, die habe ich immer sehr gemacht früher.
Und ja, dann guck dir das mal an, was ich dann da mal rumstehe, die sind so unfassbar kompliziert, dass du dir denkst so, okay. Nee, no fucking way, niemals kann irgendjemand auf diese Lösung kommen. Zum Glück ist ein Lösungsblatt auch auf der letzten Seite halt von diesem digitalen Band drin, aber die müssen also damals unglaublich viel cleverer gewesen sein als wir.
Ja, gut. Internet macht ja auch doof.
Ja, die sind einfach nicht drauf gekommen.
Coole Idee. Naja, also auf jeden Fall hier.
Oder die haben sich einfach wochenlang Zeit genommen.
Die hatten keine Ablenkung, die Kinder.
Ja, aber die mussten doch immer durch die Natur tollen und so. Da
hatten wir doch. Ja. Oh, müssen wir schon wieder durch die Natur tollen
und
müssen
wir ein Rätselheft machen?
Ich wollte ja mal so mit Emojis Bilderrätsel machen. Aber das hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. So ein bisschen gibt's das auch.
Ja.
Also okay. auf jeden Fall so
Emojis
mein...
Emojis sind diese Smileys und Co.
Genau, diese bunten Bildchen, die auf dem iPhone, auf dieser speziellen iPhone-Taste und auf Android auch und auf allen Tastaturen drauf sind.
Ja.
Also mein Hauptkritikpunkt übrigens an diesem Märchen ist wirklich die Qualität dieses Rätsels, was sie jetzt hier hat. Ja?
Weil?
Auf einen Schlag 1, auf zwei Schlag 3, auf drei Schlag 12. Wie ist das zu lösen?
Mit dem richtigen Gift wäre die Antwort.
Ja, aber also
eigentlich hat er nur eine Geschichte, hat er nur seine
Person. Er hätte jetzt auch genauso gut fragen können, was hat meine Mutter vor 5 Tagen zum Frühstück gegessen? Das wäre ungefähr gleich plausibel als Rätselstellung.
Ja.
Was für mich dieses ganze Rätselkonzept mit dieser Königstochter irgendwie in Frage stellt. Also
oder die anderen haben alle sehr, sehr einfache Rätsel. Was mache ich gerade? Du stellst gerade der Königin ein Rätsel.
Ja, also das ist auch der Grund, warum ich auf dieses Märchen dann verfallen bin, weil ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Rätseln. Ich habe gerade Der Hobbit mal wieder gelesen und da ist ja die zentrale Stelle diese Rätsel-Competition mit Gollum zwischen Bilbo und Gollum, die sich gegenseitig so Rätsel stellen. Und da ist es so formuliert, dass man eigentlich immer knapp dran scheitert. Das heißt also, man versteht schon so und hat so eine vage Ahnung und dann liest man die Lösung und hat diesen, oh, ja klar, sicher.
Ach stimmt, stimmt, da sind diese Rätsel, ne? Ja, ja. Die kenne ich aus dem Film.
Und, darf ich kurz mal euer Tolkien-Generde unterbrechen? In der Xenim-App läuft der Relive von Nerds FM.
Was?
Dann gehe ich mal aufs Klo. Max guckt.
Nein, ist doch alles gut, ist doch alles gut.
Aber ich muss trotzdem aufs Klo.
Ja, jetzt darfst du nicht.
Okay. Ja, okay, du darfst auch.
Ja, klar, geh aufs Klo.
Nein, Quatsch.
Du, bei dem anderen Podcast, den er macht, der geht sein Co-Podcast
oder auch. Ständig aufs, genau, dann darf ich das ja auch.
So. Aber ich glaube, das ist hier im VLC, nimm mal was anderes. Ach so, hier mit der richtigen Stream-URL geht's.
Ja, aber Frakturfreak kann ja die ganze Zeit schon zuhören. Der hat auf
meine
richtige URL. Aber
Saumselig hat aber auch noch geschrieben, dass alles in Ordnung ist.
Okay, weil der hat es ja zuerst gesagt.
Also genau.
Warum auch immer die Xen im App spinnt. Ja. Technik, die entgeistert.
Ja, Hauptsache die Aufnahme ist nachher nicht weg. Das ist so ein bisschen meine größte Angst gerade.
Ja, dann fehlen die ersten 5 Minuten.
Dann fehlen die ersten 5 Minuten, genau. Müssen wir uns die noch irgendwie danach. Ach, schlimm, schlimm, schlimm alles. Diese Podcast-Casterei. Ja, das Rätsel finde ich auch doof. Ich finde es ja immer bei Krimis, so, es gibt ja, also ich meine, so irgendwelche Fernsehserien, in denen irgendwas gelöst wird oder sowas. Da gibt's ja entweder zwei Arten. Entweder das ist, du hast wirklich einen Krimi, bei dem du alle Fakten schon hattest und der Detektiv war halt doch der Schlauste. Oder, was die wesentlich beliebtere Variante ist, dass einem einfach irgendwelche Informationen vorenthalten werden. Das ist ja sehr, sehr häufig so in irgendeinem Krimi, dass das dann sich im Nachhinein rausstellt, dass man einfach irgendwelche Informationen nicht hatte und darum konnte man das selber nicht lösen. Und genau das ist das ja auch. Also ich würde an Stelle der Königstochter würde ich ja sagen, ja, nice try, geh mal hinten und da hinten steht die Guillotine für dich.
Naja, also was ich sozusagen, also ich versuche jetzt mal für das Märchen zu reden.
Ja.
Ist natürlich, wenn ich jetzt explizit frage, was hat meine Mutter zum Frühstück gegessen, dann kann sie sagen, was weiß ich denn, das ist ein Rätsel, das kann ich gar nicht lösen, du hast sozusagen, das gilt nicht, ne? Du musst mir schon eine Chance geben. Während hier er ne, so ein bisschen mit seiner Frage auf 1 Schlag 1, auf 2 Schlag 3, auf 3 Schlag 12. Das klingt schon allgemeiner und rätselhafter, so ähnlich wie das erste Rätsel der Weltliteratur, nämlich das für Ödipus. Das klingt ja auch so. Welches Geschöpf läuft morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 und abends auf 3 Beinen? Mhm. Also das heißt, der ist schon immerhin so schlau hier, der Kaufmannssohn, dass er das wie ein normales Rätsel verpackt, auch wenn es eben
Selbsterlebtes von ihr ist nicht.
Wie das Frühstück meiner Mutter. Und insofern zeigt er hier eine gewisse Schleue, dass sie vielleicht gar nicht merkt, dass er sie reinlegt. Das ist jetzt ein bisschen ein krückenhafter Versuch, das Rätsel zu rehabilitieren, aber...
Also ich persönlich reagiere auf solche Rätsel immer sehr aggressiv. Also ich finde, das ist immer betupp, ja. Also jeder kann sich irgendwie ein...
Betupp, ja klar.
Jeder kann sich halt irgendwie ein so schweres Rätsel ausdenken, dass das Ganze irgendwie broken ist. Und ich habe mich ja vorbereitet auf diese Sendung.
Oh mein
Ich habe ja was für Gott. Euch mitgebracht.
Oh mein Gott.
Rätselkarten.
Und, oh mein Gott, ich habe das da schon liegen sehen, hab mir gedacht, oh Gott, was wird da?
Guck doch noch mal kurz nach, ob die Aufnahme auch funktioniert. Nein, Entschuldigung, wir wollten dich da jetzt nicht torpedieren. Du darfst natürlich,
weil das ist,
Gastgeschenke sind immer schön. Rätselkarten, juhu.
Weil, pass auf, das ist nämlich auch so eine Geschichte, die ich finde, die meinen Punkt hier gut rüberbringt. So, das habe ich erst seit einer Woche, weil ich fand das interessant. Das ist ein Spiel, ein Baukasten, wie auch immer, mit dem man Querdenken trainieren soll. Ja, das heißt also, ein Problem nicht auf die offensichtliche Art und Weise lösen, sondern um so ein paar Ecken denken und dann zu alternativen, originellen, überraschenden Lösungsansätzen kommen. Und das ist also irgendwie hier vom Moses Verlag und irgendwie in der Think-Reihe und ein großer Superdidakt hat sich das alles ausgedacht. Wie auch immer. Jetzt hat man also irgendwie so 74 Karten und auf denen stehen im Wesentlichen irgendwie einfache Aufgaben oder hauptsächlich Rätsel. Und man soll sich also unter Zeitdruck auch noch diesen Rätseln stellen und die deduktiv irgendwie auflösen. So, und jetzt lese ich euch mal ein Rätsel vor.
Okay.
Und dann könnt ihr euch da mal zuverhalten. Das ist das Rätsel Nummer 4. Eine Liebesromanze ohne Happy End. Adam und Eva liegen tot auf dem Parkettboden vor einem weit geöffneten Fenster. Glassplitter befinden sich auf dem nassen Boden. Was ist passiert?
Adam und Eva liegen tot auf dem Parkettboden. Der ist nass. Glassplitter vom geöffnetes Fenster.
Das geöffnete Fenster ist scheißegal. Die haben sich gegenseitig die Weingläser irgendwie in den Hals gestochen.
Nee.
Also bei diesen traditionellen Rätselstories dürfte ich jetzt überhaupt noch Ja und Nein sagen. Mhm. Die Option hat man bei diesem Spiel in Anführungszeichen natürlich gar nicht. Ja, das heißt also, ich sage jetzt gar nichts.
Na toll.
Das macht sich immer gut in einem Podcast.
Ich schweige euch
ganz hervorragend.
Und wir denken noch ein bisschen nach.
Wir denken mal leise nach, wenn du anstrengend bist und du schweigst.
Ja. Wir können das an der Stelle wirklich abkürzen,
ja.
Indem ich euch jetzt also mal die Lösung vorlese, mit der man jetzt also querdenken lernt.
Ja. Ja?
Adam und Eva sind Zierfische. Durch einen plötzlichen Luftzug wurde das Fenster aufgerissen. Dieses riss das Goldfischglas zu Boden. Es zerbrach, das Wasser lief aus und die Fische.
Das ist doch Quatsch. Wer stellt denn sein Goldfischglas so auf, dass das Fenster das vom Sideboard wehen kann?
Tja. Naja, und die Moral von der Geschichte, die steht dann noch in blauer Schrift unten drunter. Querdenker wissen, Namen sind manchmal Schall und Rauch. Wer sich davon ablenken lässt, denkt in die falsche Richtung.
Ho, ho, ho.
Ja, das ist ja wirklich, wie du sagst, das ist schon,
ist schon Verarsche, oder?
Das ist Verarsche.
Ja, das ist wirklich Verarsche.
Ja.
Um euch jetzt aber auch noch ein Erfolgserlebnis zu geben und euch nur noch dreifach unter Druck zu legen, das nächste kann man wiederum hinbekommen und ist auch ganz hübsch. Falls ihr noch eins wollt. Natürlich.
Ja, das ist jetzt
Begeisterung.
Ja, total. Nein.
Okay. Also, querdenkerische Vaterschaften. Ein Vater fuhr seinen Sohn zu einem Fußballspiel.
Das kenne ich. Jedes verdammte Wochenende, ja. Fühle mich sofort abgeholt von dem Rätsel, weißt du?
Okay. Mitten auf einem unbeschrankten Bahnübergang blieb ihr Auto stehen.
Ah, Suspense.
Den schnell heraneilenden Zug konnte man schon hören. Der Vater bemühte sich völlig verzweifelt, den Motor wieder anzulassen. Er war jedoch so aufgeregt, dass der Motor absoff und das Auto schließlich von dem Zug erfasst wurde. Vater und Sohn wurden schwer verletzt. Kurze Zeit später traf ein Krankenwagen am Unfallort ein. Der Vater starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Sohn schwebte in Lebensgefahr und musste sofort operiert werden. Er wurde direkt auf den Operationssaal gebracht, wo die diensthabenden Chirurgen warteten. Plötzlich sagte jemand ganz erschrocken: "Ich kann nicht mitoperieren. Das ist mein Sohn." Wie ist das möglich? Der Sohn ist nicht adoptiert worden.
Weil nirgendwo explizit steht, dass der Vater des Sohnes ist.
Ein Vater fuhr seinen Sohn zu einem Fußballspiel.
Warte mal, ein Vater fuhr seinen Sohn zu einem Fußballspiel? Nochmal?
Ein Vater fuhr seinen Sohn zu einem Fußballspiel und dann mitten unter einem unbeschränkten Bahnübergang und so weiter. Also die sind Vater und Sohn, darin ist sie nicht zu rütteln.
Und der Vater stirbt aber.
Aber es ist ein anderes Kind.
Nee, es ist sein Kind.
Aber warum kann man das eigene Kind nicht operieren?
Plötzlich sagte Jan, ja, so wegen persönlicher, dann zittert die Hand und Befangenheit und sowas alles.
Aber dann ist ja der Sohn auf dem Bahndamm nicht der gleiche, der auf dem OP-Tisch liegt. Dann können aber die zwei Söhne, das sind zwei unterschiedliche Söhne.
Nein, es ist ein und derselbe Sohn.
Weil wir beiden gerade in einem ganz schlimmen patriarchalen, heterosexuellen Gedankenmuster gefangen sind und es sozusagen der Adoptivvater von dem schwulen Pärchen, der ist gestorben, während der leibliche Vater der Arzt ist,
Ja, ich glaube, du musst noch etwas simpler heteronormsexuell denken.
Und doch nochmal zurück in die Heteronormativität.
Mhm.
Zwei Väter beim gleichen Sohn.
Mhm.
Nee.
Es ist sehr entlarvend, dass du auf die Lösung nicht kommst. Das muss man alles rausschneiden. Es gibt keine Credibility.
Sag mal.
Der Chirurg ist natürlich eine Chirurgin und die Mutter des Sohnes.
Ah, weil wir das generische Maskulinum benutzen. Ah, ja.
Ne? Okay. Die Chirurgen warteten im OP-Saal. Es sind also mehrere und einer davon ist die Mutter.
Weil die Chirurgen...
Ne, nicht die Chirurgen, also die Chirurgen und die Chirurgin.
Genau, weil der Text nicht gegendert ist, müsste ich jetzt drauf kommen, dass da ja auch Frauen mit gemeint sein könnten.
Ganz genau. Das ist ein schönes Beispiel für...
Dafür, dass es gegenderte Sprache braucht.
Ja. Genau. Eat this, Sucker. So. Genau.
Ja, also aber bei Descartes war ich dann wieder ein bisschen versöhnt, weil das hatte ich dann in der Tat dann sogar selber auch rausgeknobelt und dachte mir, naja, nun gut. Aber so, also von daher, so Rätsel, ja, finde ich, sind echt immer so eine Sache, wo man sich auch so seine Depression so abholen kann, so, oh mein Gott, ich bin zu dumm für diese Welt.
Ich mag ja in letzter Zeit so iPad-Rätselspiele sehr gerne. Also ich bin hier ein großer Freund von, wie heißt das? Das
Bedienungsanleitung?
Monument Valley.
Oh ja, das ist toll.
Das mag ich sehr gerne. Das ist
das hat ja so diesen Escher-Effekt, dass du plötzlich durch die
Perspektive. Aber was ist da jetzt rätselhaft dran? Was ist da jetzt?
Kennst du das?
Nein, ich kenn's nicht, weil ich ja Android-User bin.
Ach so. Das ist also Monument Valley ist bewegst quasi eine kleine süße Spielfigur durch Escher-Bilder.
Ja, das soweit habe ich das schon.
Das heißt durch optische Täuschung.
Ja.
Und du kannst halt die verschiedenen Elemente dieses Aufbaus, durch das du läufst, kannst du halt drehen oder verschieben. Und du verdrehst und verschiebst damit auch die optische Täuschung. Das heißt also, zwei Ebenen, die vorher überhaupt nicht miteinander zu verbinden schienen, sind dadurch, dass du die Perspektive änderst, plötzlich dann irgendwie durch eine Brücke doch verbunden.
Und das ist halt so ein Spiel.
Das ist extrem clever. Aber
was ist da Rätsel dran? Das ist ja kein Rätsel.
Ja, du musst halt den Weg für die Prinzessin finden.
Weil durch dieses Escher-Bild.
Ja, okay,
auf den ersten Blick ist es einfach physikalisch unmöglich. Okay, und dann musst du erstmal gucken, was sind meine Freiheitsgrade hier, woran kann ich drehen, wie kann ich meine Perspektive so verschieben, dass es plötzlich alles Sinn ergibt.
Aber es ist nicht ein Rätsel im Sinne von jemand stellt dir eine Frage, also nicht auf der Textebene.
Nein, nicht auf der Textebene.
Also der Unterschied sozusagen, der viele Mathematikunterricht fertig macht, das ist keine Textaufgabe.
Okay. Textaufgaben früher in der Schule konnte ich immer total gut. Das war immer, fand ich immer total simpel.
Ja, ich fand die schwierig. Ich habe lieber gleich so eine stupide Aufgabe gehabt.
So, gut. Weiter geht's. Die Prinzessin hat jetzt wirklich mal langsam genug Zeit, in ihren Rätselbüchern nachzuschlagen. Nun hatte sie 3 Tage Zeit. Nee, so lange war es jetzt auch nicht. Da schickte sie in der ersten Nacht ihre Magd in das Schlafgemach des Herrn.
Die ist auch nicht doof, ne?
Die sollte horchen, ob er nicht im Schlafe davon spräche. Aber der Diener war klug gewesen und hatte sich in das Bett an die Stelle seines Herrn gelegt.
Noch schlauer.
Und als die Magd kam, nahm er ihr das Kleid, das sie anhatte, und jagte sie mit Ruten fort. Das ist nicht ganz so schlau. Das Kleid aber steckte er in seinen Ranzen. Okay. Warum auch immer. Vielleicht trägt er manchmal einfach gerne Kleider.
Kommt noch.
In der zweiten, das ist ja, die haben immer so eine Vorahnung. In der zweiten Nacht schickte die Königstochter ihre Kammerjungfer.
Aber weil die erste hat ja immer noch kein Kleid.
Die ist halt immer noch da, so viel.
Die kann man nicht nochmal schicken.
Also, nee, aber die würde er erkennen.
Im Dunkeln?
Im Schlafen. Also es geht ja immer noch um den Plot, dass er
dass
im Schlafen
redet. Aber dass so diese generelle Taktik...
Okay, nein, nächstes Argument, wenn die eine so doof ist, sich ihr Kleid wegzunehmen lassen, dann schicke ich die nochmal los. Hat
sie ihre Street-Credibility hier verspielt. Genau, das überzeugt mich schon mehr.
Als Spionin, ne?
Wobei dieser Plot, dass du also gerade im Schlaf redest, so was nun mit diesem 1 und 3 und 12, ist auch ein bisschen euphemistisch, oder?
Naja.
Aber alle reden doch über ihre Geheimnisse im Schlaf.
Machst du das? Warst du schon mal mit irgendjemandem zusammen, der im Schlaf geredet hat?
Ja.
Echt?
Ja.
Das stelle ich mir total spannend vor.
Ich habe auch ein Kind, das im Schlaf redet.
Ah, okay. Unsere Katzen reden im Schlaf, aber das Siehst sind du? Auch die einzigen.
Ich habe gehört, dass man einfach nicht versteht, was die Leute sagen im Schlaf.
Oh, doch.
Ja?
Ja. Es gibt Leute, mit denen kannst du dich sogar unterhalten im Schlaf.
Also das hat mein Vater das mal erzählt, dass sein Bruder im Schlaf geredet hat und er hat nicht verstanden, was er gesagt hat. Und daraufhin hat er ihn gefragt, was hast du gesagt? Und dann hat er genau das Gleiche nochmal gesagt, aber genauso unverständlich.
Kryptisch.
Nee, es gibt auch Leute, die da verständlich sprechen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Okay. Ist das nicht gut?
Nein, es ist in dem Sinne nicht verständlich, dass es oft keinen Sinn ergibt. Ne? Also vor allem, wenn sie dann anfangen, sich mit dir zu unterhalten, wird die Unterhaltung völlig absurd. Aber die einzelnen Wörter sind schon verständlich.
Ja, das sehr schön.
Oder du hast das nur geträumt.
Nein.
Und so Inception.
Aber das ist ja lustig mit diesen neuen Telefonen, die ganze Zeit drauf hören, was man dann die ganze Zeit übersagt. dass man dann am nächsten Morgen hat man plötzlich 48 lebende Truthähne auf Amazon bestellt.
Ja. Könnte passieren. Siri, bestelle 48 lebende Truthähne auf Amazon per Morning Express.
Wahrscheinlich könnte man nur sagen, bestell mir einfach neue Zahnpasta. Ich habe dir 48 Truthähne bestellt. Ach ja. So, Ranzen. In der zweiten Nacht schickte die Königstochter ihre Kammerjungfer, aber der nahm der Diener auch das Kleid und jagte sie mit Ruten fort. Gut, dass er Ruten dabei hatte. In der dritten Nacht aber kam die Königstochter selber.
Macht sich jetzt immerhin schon mal selber die Hände schmutzig.
Und hatte ein nebelgraues Kleid.
Ja, es wird auch eng, weißt du, es wird auch eng.
Ist die dritte Nacht.
Sie hat drei Tage nur.
Nebelgraues Kleid. Nicht etwa ein graues Kleid, sondern nebelgrau. Umgetan und setzte sich an das Bett des Herrn.
Ah, die hat setzt sich an das richtige Bett, siehst du?
Und als sie dachte, dass er träumte, redete sie ihn an und hoffte, er würde im Traum antworten.
Da haben wir's.
Aber er war wach und verstand und hörte alles wohl. Da sprach sie, auf einen Schlag eins, was ist das? Er antwortete, mein Pferd, das fiel von Gift, das in sein Ohr getropft war. Auf zwei Schlag drei, was ist das? Drei Raben, die von dem vergifteten Pferde fraßen und davon starben. Auf drei Schlag zwölf. Was ist das? Zwölf Spitzbuben, die aßen die vergifteten Raben, die in drei Broten zerhackt waren und starben davon. Als sie nun das Rätsel wusste, wollte sie wieder fortschleichen, aber er hielt das graue Kleid fest, dass sie es musste zurücklassen.
Weil das nur mit Klettverschluss, weißt du, so.
Falls wir uns irgendwie fragen, wieso sie jetzt eigentlich an dem richtigen Bett war, in der späteren Überarbeitung ist die Formulierung dann so, dass er sich nach zwei erfolgreichen, abgewehrten Nachtattacken völlig sicher fühlte und dann in der dritten Nacht nicht mehr mit seinem Diener getauscht hat.
Sondern einfach nur noch so wach im Bett liegt.
Weil er nicht schlafen
und ihr dann alles erzählt, ja. Also, ne, Plausibilität. Aber das haben wir hier ja öfter bei euch in
diesem Podcast. Aber ich meine, so nachdem wir jetzt schon mal diesen Splatter-Effekt vom Anfang hatten, dass wir jetzt hier schon die dritte Frau unter dubiosen Umständen nackt fliehen musste, ist ja durchaus auch sowas, dass der Volksseele ja durchaus beim Lesen so zu Pfeifgeräuschen führen könnte, oder?
Ja. So. Ja, oder so. Ja, stimmt schon. Also es hat neben.
Haben wir ja auch
also dann noch auspeitschen. Wohlgemerkt.
Stimmt.
Mit der Route,
ja. Haben wir auch gemacht. Also habe ich zumindest auch gemacht. So. Also nicht auspeitschen, sondern hier mit blöden
Ich dachte schon. Mann.
Das kommt nachher.
After Hour. Aftershow.
Ja.
Ah, ja.
Es ist schon so ein bisschen auf die niederen Bedürfnisse angelegt.
Ja, genau das Richtige für uns. Aber er hielt das graue Kleid fest, dass sie es musste zurücklassen. Am anderen Morgen sprach sie, ich habe das Rätsel erraten. Und ließ die zwölf Richter kommen. Woher kommen die jetzt wieder?
Die zwölf Richter.
Mann. Ach so, die zwölf Rätselrichter.
Nein, also offensichtlich ist das schon insofern ein Rechtsstaat. Ja? Also das jetzt also einfach nur hier königtöchterliche Anordnung reicht.
Du brauchst
nicht,
doch eine Jury.
Sondern es ist schon hier noch die, genau, die Judikative ist hier schon eingebunden.
Ich stelle mir gerade so die Richter vor, wie so Nummernschilder, also fünf, tot, naja, leben.
Deutschland sucht das Superrätsel.
Zwölf ist auch gar nicht wenig. Also da hat man irgendwie doch so Karlsruhe und Bundesverfassungsgericht und sowas vor. Das sind gar nicht zwölf, aber egal. Also,
naja.
The Voice of Rätsel.
The Voice of Rätsel.
Also die erste Game Show quasi.
Ja.
Und ließ die zwölf Rätsel kommen und löste es vor.
Das ist ein bisschen so wie hier.
Schlag die Königin. Statt Schlag den Raab.
Nee, da ist ja Sport mit drin. Nein, diese Rätselshow, die Wim Tölke moderiert hat für Aktion Sorgenkind damals, heute
der
Aktion
große, mit, der große Preis, genau. Das war super. Ich möchte das dritte so. Soll meine Masterfrage sein.
Ja, genau.
Was?
Der große Preis, eine großartige Quizshow aus dem ZDF der 80er.
Habe ich nie gesehen.
Echt
ich habe ja in den 80ern
da
war
du,
ich
auch da in Russland. Da warst du ja noch in Moskau. da hattest du kein ZDF. Genau.
Aber die Sendung hatte wirklich viel Schönes. Also das waren ja auch die legendären Wumm und Wendelin, Loriot, ein genau. Spieler, die es dann gab.
Boah, also live.
Ja. War das von Loriot? Diese
Figuren? Ja, Wendelin waren
von Loriot. Gibt's da auch irgendwie, es gab irgendwie so ein, ich bilde mir ein, dass es so ein Loriot-Sketch gibt, wo irgendwie alle möglichen Tiere irgendwie was durcheinander spielen, irgendwelche Instrumente und dann immer anfangen und dann mittendrin sagt er immer, halt.
Das klingt nach Loriot, ja.
Aber ich komme nicht drauf, was das ist. Ich habe so seit Wochen schon dieses halt im Kopf. Vielleicht hat jemand nicht.
Nee, klingt mal. Nee, aber große Preis, das war ja der erste Teil, war so ein bisschen Jeopardy-mäßig, dass sie auf so einem großen Board alle gespielt haben. Ja. Und das, wo es dann aber richtig zur Sache ging, waren dann hinterher die Finalrunde. Also jeder hat dann sich in dieser Anfangsrunde irgendwie einen Batzen Geld erspielt oder auch weniger.
Und da musstest du mit Allgemeinwissen punkten. Und wenn du ins Finale gekommen bist?
Dann wurdest du zu deinem Spezialgebiet befragt. Das heißt, du bist nur als super Spezialexperte überhaupt reingekommen in diese Sendung. Ja, und auf deinem Spezialgebiet wurden dann drei richtig knifflige Fragen dir gestellt. Und dann saßen dann da so gestandene Promovierte und Professoren und wer sich da nicht alles hingesetzt hat. Und
saßen in so geilen, cybermäßig designten Glaskugeln.
Richtig rum, Stanley so. Kubrick-mäßig, ja, genau. Okay. In so runden Kugeln, die auch ganz magisch angestrahlt waren. Und dann bekamen sie so einen Kopfhörer auf. Und das war sehr irgendwie also
ikonografisch
spooky gemacht. Ja. Und die Fallhöhe war natürlich ganz immens, ja. Weil also, wenn du
in vorher. In seinem Fachgebiet.
Wenn du ja. vorher im Allgemeinwissen irgendwie okay warst, aber dann in deinem ultraspeziellen Spezialgebiet dann da irgendwie failst. Und dann konntest du noch eine Frage zu deiner Masterfrage machen, die hat dann irgendwie doppelt gezählt. Und wenn du die verhauen hast, dann war halt alles aus. Das war sehr, sehr spannend.
Ein super geiles
Wissensquiz. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn man es jetzt heute einfach sich anguckt, so ob das noch genauso funktioniert.
Das stinkt langweilig, weil es einfach ganz langsames Fernsehen war.
Ja.
Da war halt null Bewegung drin, sozusagen.
Ich bin ja ein bisschen enttäuscht darüber, dass das ZDF jetzt Wetten, dass einstellt.
Was?
Bin ich. Wir haben irgendwann mit norwegischen Freunden von Diana zusammengesessen und wir haben hier probiert, deutsches Fernsehen zu erklären. Und die Frau wollte Deutsch lernen und hat darum auch so ein bisschen Fernsehen geguckt, dann haben die geguckt. Und dann habe ich gedacht, so, es gibt zwei Beispiele für deutsches Fernsehen. Das eine ist der Tatort. Ein schlechter Krimi, den jeder hasst und trotzdem jedes Wochenende sehr viele Leute gucken. Und das andere ist Wetten, dass. Und Wetten, dass lief an dem Abend. Und es ist wirklich, es macht einfach Spaß, Leuten, die das nicht kennen und nicht verstehen, zu erklären, was macht der da? Der klappt Klobrillen zu und will am Geräusch rauskriegen, welche Marke die Klobrille ist.
Was?
ja, das wurde vorher erklärt, dass es dieser 50 Cent hat das. Und das
ist so. Also ich habe früher immer total gerne Wetten, dass geguckt.
Ja, früher
das wäre, also ich habe das auch zu Elsner Zeiten schon gerne geguckt und Gottschalk auch wirklich gerne, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass der spirituelle Kern dieser Sendung, ja, ein jeder Mann kann da hingehen, kann ein halbes Jahr auf irgendeinen Schwachsinn trainieren und dann
ist total toll.
Was total Nerdiges, Ultra-Horstiges irgendwie abziehen und die ganze Welt fragt sich, what the fuck, warum bloß, ja?
Ja.
Ich glaube, dieser Kern ist quietschfidel und sehr lebendig und sehr deutsch und würde auch noch die nächsten 80 Jahre gut funktionieren, wenn sie halt einfach so dieses Drumrum-Problem mal in den Griff gekriegt hätten.
Also, aber dass das ZDF so eingefahren und so festgefahren ist, dass sie aus dieser großartigen
Idee... Ja? Einhaken darf, ganz kurz. Also zum einen, ich gehöre euch zu den wenigen Menschen, denen das ungefähr kurz nach dem Weggang von Frank Elstner echt egal wurde, diese Sendung. Aber ich habe da sozusagen auch eine Begründung dafür. Das Grundproblem liegt nämlich genau darin, dass sie das Ding weg von einem ernstzunehmenden Wettbewerb unter Frank Elstner
zu einer
Freakshow umgeschrieben haben. Und das haben sie schon vor 25 Jahren, als sie das Ding das erste Mal Frank Elstner gegeben haben, gemacht. Weil vorher gab es gewisse Regeln, nach denen du Wettkönigin oder Wettkönig werden konntest. Und dann wurde das quasi beliebig. Das haben sie dann Jahre später wieder etwas strenger gemacht durch die Anruferei. Aber ich krieg's nicht mehr genau hin. Aber das Problem ist ja eben, dass der Kern dieses irgendwelche Freaks können irgendwas Besonderes gar nicht mehr Mittelpunkt stand, sondern im Mittelpunkt stand das Rumgelaber mit irgendwelchen Showgästen.
Ja, ja, aber das hätte man ja alles, das hat man ja alles wieder entkernen können.
Ja, und darauf will ich raus, das habe ich zufällig gesehen. Es gibt auf ARD mit eine Sendung, die heißt Groß gegen, ne, Klein gegen Groß. Da geht es drum, das ist im Prinzip ein entkerntes Wetten, das da ein bisschen mit der große Preis vermisst, da geht es drum, dass irgendwelche Kinder und Jugendlichen sagen hier, ich kann was ganz Besonderes und mit diesem Können trete ich gegen einen Erwachsenen an, der das auch kann und schlage diesen Erwachsenen. Also meistens so mit einer kleinen Modifikation. Also da gab es in der letzten Sendung, war ein junger Mann, der Rubiks-Würfel-Schnelllöser war.
Okay.
Ja? Und dessen Spezialität war, den Zauberwürfel einhändig zu lösen. Und der ist dann gegen den Vize-Weltmeister im Rubikswürfel Blindlösen angetreten, in seiner Spezialdisziplin nämlich einhändig lösen. Ja? Und hat ihn da halt abgezockt. Zum Beispiel.
Blindlösen?
Not gegen Elend, ja. Würde mir jetzt dazu einfallen.
Es gibt Leute, die lösen die Zauberwürfel
ausgrenzend blind. Und so, aber. Okay. Aber du musst zumindest aber das Anfangssetting irgendwie
einmal. Das Anfangssetting darfst du dir angucken und dann musst du das Ding aber blind drehen.
Mhm. Naja gut, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das irgendwie irgendjemand...
Ich habe in meinem Leben keinen Rubikswürfel fertig gekriegt.
Ich auch nicht.
Oh, ich schon. Also das ist aber auch erst nachdem...
Also doch, habe ich also
die Zeitung abgedruckt.
Da habe ich so ein bisschen quer gedacht, nämlich ich habe festgestellt, dass das ja nur Aufkleber drauf ist. Auch so mit den Farben, dann habe ich die Aufkleber
abgedruckt. Ja, man konnte die
einzelnen
Schnupsis auch auseinanderbauen, aber das...
Das ging auch. Ja, das
was ich in der
Tat... Oder das andere... Entschuldigung, ja, Rubikswürfel, ja.
Es gab ja hinter diesen Nachfolger, ich weiß nicht, ob er den noch mitgemacht hat, das war so eine Faltgeschichte mit drei Kreisen, die dann man trennen musste.
Es gab
die,
auch
die mit so Nylonbändern verbunden
waren. Das habe ich
auch
gemacht.
Das habe ich innerhalb von 2 Tagen selbstständig ohne externen Input gelöst. Und ich war selten in meinem Leben auf irgendetwas so stolz.
Nicht schlecht.
Das habe ich allerdings auch analytisch angegangen, weil erstmal ist völlig unklar, was ist überhaupt das Ziel. Ja, weil es war nur sehr abstrakt beschrieben. Du hast hier drei verschränkte Kreise und du musst schaffen, dass diese drei Kreise auseinander sind. Und du guckst da drauf und siehst aber irgendwie nur diese und denkst dir schon, alleine vom Aufdruck her kann das doch gar nicht gehen. Ja? Ja. Da habe ich hingegangen und habe erstmal die Sachen abgepaust und abgemalt und überhaupt erstmal die Zielform mir erstmal hergeleitet, wie das Endprodukt aussehen muss und habe dann in mehreren Schritten dann rausgefunden, wie man das Teil in diese Zielform bringt und dann war es noch eine Frage von Durchiterieren und da war ich sehr stolz drauf.
Nicht schlecht.
Das ist aber auch viel einfacher als der Cube.
Mein Vater war irgendwie in der Nähe, der Cube, also dieser Rubikswürfel, das ist ja eine Osterfindung.
Ein tschechischer Mathematikprofessor.
Ein Tscheche war das. Und irgendwie gab es den waren meine Eltern im Ungarnurlaub und irgendjemand hatte da diesen Rubikswürfel gekauft. Und dann haben so die anderen, wo gibt's den denn? Ja, den gibt's in dem und dem Ort und dann gehst du in dem Spielzeugladen, der ist da und der in der Straße und dann gehst du da in den Spielzeugladen rein und dann ist es bei dem dritten Regal da und da platzt es wohl aus einem Wessi raus, der am Tisch saß, also bei uns gibt's dafür Fernsehwerbung. Und so war es dann auch ein halbes Jahr später wohl. Dass
es ist ein ungarischer Architekt und Designer. Ungarisch.
Ah, genau.
Siehst du?
Das war im Ungarnurlaub nämlich.
Erno Rubik heißt der Mann. Der lebt auch noch.
Er hat aber auch nie wieder sowas Schönes danach mehr hinbekommen.
Nein, die Uhr, also was du meinst, ist Rubiks Magic. Und dann gibt es aber auch noch die Uhr. Die hatte ich auch.
Okay, nee,
die kenne ich schon gar nicht. Bei der Uhr geht es darum, dass du 9 Uhren auf 2 Seiten, also insgesamt 18 Uhren, hast, die über Zahnrädchen verbunden sind, die du alle auf die 12 stellen musst.
Okay.
Also im Prinzip ähnlich wie beim Würfel. Jedenfalls aber, um zurückzukommen zu dieser Fernsehshow, Klein gegen Groß, das war das eine Ding. Ne? Und das andere war, dass ein kleiner Nerdjunge, so wie ihr beide, der sich auf Sternbilder spezialisiert hatte, gegen den Leiter des Planetariums von Hamburg irgendwie angetreten ist im Sternbilderraten.
Sicher, dass es der vom Planetarium Hamburg
war? Ja.
Ganz weil klar. Mein Nachbar, ja, der saß da, glaube ich, mit in der Jury oder sowas.
Da gibt's keine Jury, aber da gibt's
nur oder war der dann nur als Experte da dazu geholt oder war, ich weiß nicht, ob er mit dem Fernsehen war, aber auf jeden Fall hat er furchtbar Sorgen gemacht, dass er, davor, dass er sich blamieren würde.
Weil vielleicht, also das war ein,
der leitet das Planetarium nämlich hier in Berlin.
Genau, der leitet das hier in Erzhermannpark.
Ah, okay, und es war ein Bayer.
Okay, nee, dann ist das
der nicht. Der in Hamburg ein Planetarium leitet. Und da war das zum Beispiel so, dass der Kleine den Typen wahrscheinlich hätte schlagen können, wenn er nicht so nervös gewesen wäre und permanent falsch den Buzzer gedrückt hätte. Das war ein bisschen traurig.
Technik, immer wieder Technik.
Genau. Aber das, sozusagen dieses Kernprinzip, Leute können abseitige Dinge und beweisen sich irgendwie, das ist in
einem... Trägt.
Das trägt, da bin ich voll bei dir.
Ja. Um gleich die nächste Klammer dicht zu machen.
Genau.
Der Chat schreibt, das Halt, das sind die Comedian-Harmonists von Loriot.
Oh, danke, das google ich gleich.
Der Sketch.
Und dann trägst du es in die Shownotes nach.
Genau. Okay, mach ich.
Dann wollen wir doch mal die letzten zwei Zeilen.
Zwölf Richter kommen und löste es vor ihnen.
Also die Prinzessin löst jetzt das Rätsel, weil sie es des Nachts aus dem scheinbar schlafenden Königssohn, der Kaufmannssohn, rausgeholt hat.
Jetzt sitzt da Dings. So. Wie heißt er?
Jetzt wird er umgebracht. Nein!
Ich habe jetzt gerade so eine aufmunternde Handbewegung. Zwölf Richter, aber der ein Jüngling bat sich noch ein Gehör von ihnen aus und sprach. Was? Okay, er bat sich, wenn sie nicht in der Nacht gekommen wäre und hätte mich ausgefragt, so wüsste sie es nicht. Sie antworteten ihm, bringt uns Wahrzeichen.
Also Beweise heißt das, glaube ich. Mhm. Also den schiefen Turm von Pisa und...
Nein, Beweise.
Ne? Ja, ist schon klar. Also,
da zeigte der Diener.
Schön übersetzt, Max, danke.
Da zeigte der Diener die drei Kleider und als die Richter das Nebelgraue sahen, hier steht auch nicht das Nebelgraue Kleid, sondern das Nebelgraue, allerdings Nebelgraue klein geschrieben, und erkannten, das ist doch das Nebelgraue von der Königin.
Das hat sie doch sonst immer an. Damit können wir auch in diesem Podcast meiner heimlichen Leidenschaft, nämlich dem englischen Königshaus, noch eine kurze Referenz erweisen. Weil die Herzogin Kate, die Frau des Nummer 2 der britischen Thronfolge, die ja gerade auf einer längeren Ozeanien-Neuseeland-Australien-Tour sind, die begeht ja den permanenten Fauxpas als künftige Königin, dass sie Kleider auch zwei- oder dreimal trägt. Das ist nämlich eigentlich verpönt.
Hm.
Zumindest in diesem Märchen aber scheint es ähnlich wie bei der Herzogin Kate ja auch so zu sein, dass sie ihr Kleid des Öfteren
aufträgt. Jetzt weißt du, warum die das normalerweise nur einmal trägt.
Es war so, dass sich zwölf Richtern das einprägt.
Ja.
Eigentlich hat sie nie was anderes getragen.
Genau. Ja. Die Rätselrichter kennen sie
nur. Weil nämlich nur sadistisch und auch so ein bisschen schmuddelig.
Ja, genau.
Und außerdem war es vergilbt.
Hm. Nein, Nebelgrau.
Ja, das ist der Grund, warum es so Nebelgrau war.
Ach so. Ja, das könnte sein.
Da ward's zu einem Hochzeitskleid.
Die Richter?
Da sprachen sie, lass das Kleid sticken. Wo ich jetzt auch sagen würde, was sind das denn für blöde Richter? Können die keinen Satz, aber egal.
Das ist ja jetzt schon konsequent. Wenn du weiterliest, wird's klar.
Ja, ich weiß, also da ward's zu einem Hochzeitskleid gestickt. Und ihm die Königstochter zur Gemahlin gegeben.
Happy End.
Ja. Alle glücklich.
Das war knapp.
Puh. Ja, aber das Rätsel ist trotzdem scheiße.
Ja.
Also ich hätte sie ja freigesprochen. Hätte gesagt, was ist denn das für ein Scheißrätsel?
Genau, das Rätsel zählt nicht.
Das gilt nicht.
Aber die Moral von der Geschichte ist ja, skrupellos Menschen umbringen und beschissene, gecheatete Rätsel.
Zieh keine Kleider dreimal an.
Ja, das auch. Nein, aber wer sich scheiße benimmt, kommt weiter. Der Kaufmannssohn hat gewonnen.
Ja, aber es ist der Bürgerliche siegt über den Adel.
Ja, aber mit
in einer nachfolgenden,
und
ja, wie denn sonst?
In der nächsten Fassung ist übrigens auch selber ein Königssohn.
Genau,
das also das kann ich gleich nochmal erzählen, wie das Ganze noch in den Details umgedeutet wird. Aber was mich hier beim Lesen immer wieder schockiert, und dafür bin ich einfach zu naiv romantisch, ich würde die doch nie und nimmer heiraten wollen.
Warum?
Ja, die ist Sadistin und will mich umbringen. Und setzt alles daran, ja, obwohl ich schon mit ihr geredet habe. Und
nicht. Also, ja, da ist ja,
doch.
Nein.
Schlampe.
Nein.
Na.
da ist eine sehr patriarchale Erzählidee dahinter. Er knackt sie und damit ist sie ihm total ergeben, weißt du? Darum geht's ja.
Und du meinst, jetzt wird sie das dann auch dieses, ein moralisch dieses, schöner Mensch?
Ich weiß nicht. Naja, aber ich meine, er ist auch jetzt schon 12 Leute umgebracht.
Hallo.
Ja,
das ist also, er ist jetzt auch der ganz...
Und ich meine, die Eltern sind zur Hochzeit eingeladen, die so, hey, das will ich umbringen wollen.
Das war Tump, weil alle guten Ideen kamen vom Diener. Der nächste Plot, den ich nicht aufgelöst bekomme, wieso erzählt er ihr das dann eigentlich nachts? Hätte er ja auch gar nicht müssen. Er war ja wach. Er hat ja gar nicht geschlafen.
Er hätte einfach gar nichts sagen müssen.
Dann hätte er sie auch heiraten können.
Ja, dann hätte er gar
aber so kann er sie ja gleich nochmal demütigen und schon mal klar machen, wer der Chef im Haus ist. Nein, es ist...
Aber er hat sie auch nicht mit Ruten geschlagen. Also zumindest das hat er ja erspart.
Das kommt dann später.
Das macht ja nur der Diener.
Das steht zu befürchten.
Oh Mann. Das hast du uns dafür ein Märchen nicht gebracht. Hätte man doch lieber Rotkäppchen gelesen.
Das wollte ich ja nicht. Also man kann wirklich noch mal kurz darauf eingehen, was in der späten Fassung anders wird. Ja. Weil hier macht die ganze Story ja ziemlich Sinn.
Nee.
Also zumindest der dramaturgische Ablauf, finde ich, der Geschichte ist schon mal einigermaßen klar.
Ja, das außer diese logischen Bugs, die wir gerade hier
haben. Ja, gut, aber das sind ja, sagen wir mal, jetzt fast Details. Also in der späteren Fassung wird es lustigerweise eher schlimmer. Normalerweise ist es bei Grimms Märchen ja so, dass die Logik eher ein bisschen transparenter wird und auch das Storytelling ausgebuffter. In der späteren Fassung sind es eigentlich zwei unabhängige Märchen hintereinander geschachtelt. Da ist es nämlich, da weiß er am Anfang nichts von der Königstochter und dem Rätseln. Und
sondern seine Eltern wollen ihn einfach nur so umbringen?
Es gibt auch keine Eltern. So. Sondern er zieht einfach, ist einfach nur langweilig und er will in die Welt hinaus.
Okay.
Und kommt dann an ein Gasthaus, wo eine Hexe wohnt, die ihn vergiften will. Und die Tochter oder die Stieftochter der Hexe warnt ihn dann, nichts irgendwie zu essen. Trotzdem fällt ihm dann nichts Besseres ein, als trotzdem in diesem Gasthaus irgendwie einzukehren. Aber da ist also dieses Familiendrama ist da schon rausoperiert. Ja, also ganz im Sinne von Biedermeier, glückliche Familie und so weiter. Das hat also schon die zweite Auflage nicht überlebt, dieses Familienmotiv. Das haben wir bei mehreren der Märchen, wo dann aus der Mutter irgendwie die Stiefmutter wird und sowas, dass also die Verwandtschaftsverhältnisse da etwas entzerrt werden. Und der zweite Aspekt, der anders ist, ist dann nach hinten raus, muss ich kurz gucken, was da der Spin dann eigentlich war. Ach ja, genau, das war also einfach diese Überheblichkeitssituation, dass dann also sagt, irgendwie beim dritten Mal lohnt das alles hier nicht mehr, noch irgendwie groß Camouflage oder ähnliches hier zu betreiben. Also es lohnt dann auch wirklich die zweite Fassung zu lesen, weil die ist gefühlt irgendwie fast noch schlechter.
Was Camouflage lohnt nicht mehr? Ja,
dieser Tausch mit dem Diener. So,
ach so, das wird dann noch begründet sozusagen. So, heute will ich doch mal im eigenen Bett schlafen, weil...
Ja, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Wir hätten ja auch das mit der Bratwurst lesen wollen, aber das wolltet ihr nicht.
Wieso wolltest du das? Nein, das war ja okay. Also du hast ehrlich gesagt in der Vorbesprechung das Rätsel ganz schön angepriesen und
und das haben wir jetzt davon.
Das, ja. So, wissen nein, wir jetzt. Aber es ist ja, wir hatten das ja jetzt auch schon des Öfteren in den letzten 5 Jahren, dass
unsere Gäste mal, dass auf unsere Gäste mal einfach enttäuschend waren.
Nein. Dass die Märchen himmelschreiend unlogisch sind.
Ja,
es geht ja offensichtlich nur um so Effekthascherei. Also es ist ja, es gibt ja wirklich Märchen, wo du merkst, dass spätestens durch die Bearbeitung, durch die Brüder Grimm, da so eine bürgerliche Moral reingeschrieben wird. Mhm.
Davon ist jetzt hier nicht so irre viel zu merken.
Und dann gibt es halt welche, die sind ja wirklich eher so auf schnellen Effekt und billige Gemütserregung hingeschrieben oder erzählt. Und das gehört hier ja wohl so dazu. Es ist ja so, es ist kein so ein persönlicher Grusel, so oh Gott, wir werden alle sterben. Es ist kein so, am Ende musst du dich aber ins System fügen, sondern es ist mehr so, einfach mal irren Kram aneinander erzählt.
Aber die Zahlen sind also aufgetaucht. So die 12 sind mehrfach gekommen und
die drei.
Und
ja, sind ja auch dadurch halt auch merkbar, weißt du?
Aber das mit den Richtern, das verstehe ich nicht.
das finde ich eigentlich ganz charmant, so, dass da so die Judikative irgendwie mit reinkommt.
Ja. Ich stelle mir jetzt immer noch so vor, wie die so
oh, müssen wir schon wieder jemanden zum Tode verurteilen.
Hey ho, hey ho.
Aber es wird halt auch nicht hinterfragt, diese Situation, sondern das gehört
sich. Nee, ist halt langweilig.
Gehört sich halt. Wie gesagt, dieser erste Satz, den finde ich schon also richtig gehend stark. Ja, und mir fiel nichts Besseres ein.
Das stimmt, der ist super. Also das ist, also von der Formulierung her ist es halt so ein bisschen auch was Eigenes, muss man auch mal sagen.
Wobei der ja schon fast sozusagen was Kritisches hat, diese gelangweilten
Teenager.
Diese gelangweilten Hofstaaten, die du ja so, zumindest habe ich das im Geschichtsunterricht so gelernt, im Absolutismus dann.
So Louis XIV genau, kommt da eigentlich schon durch.
Ja. Wo die halt noch nicht mal Jobs hatten. Ne? Also zu Beginn der Territorialisierung der Adelshöfe haben sie ja irgendwie die Fürsten und Könige noch geguckt, dass ihre Unteradligen ordentliche Jobs bekommen, also Ministeriale oder Beamte und so weiter. Was ja dann aber mit steigender Geschichte hin zum Absolutismus immer weniger nötig wurde. Und sie dann jede Menge Adlige hatten, die sie halt mit irgendwelchen schwachsinnigen Spielen versorgen mussten, damit es denen nicht langweilig wird. Und das klingt hier, finde ich, so ein bisschen raus.
Brot und Spiele, ja.
Das dekadentes Leben bei Hofe, wo nichts los ist. Und dann macht sie halt Quatsch. Warum das dann aber als Aufstiegsmöglichkeit für den Kaufmannssohn gewählt wird, der aber ein ganz schön skrupelloses Arschloch ist.
Du hast es genau gerade formuliert.
Ja, aber damit sozusagen kommen wir einfach weg. Es macht, glaube ich, keinen großen Sinn, in diesem Märchen einen tieferen Sinn zu suchen. Weil
und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute Quizduell.
Wahrscheinlich. Und wer verliert, wird vom anderen ausgepeitscht. Vom Diener, mit den Ruten.
Dekadent.
Ich muss mir was beichten. Ich traue mich nicht, Quizduell zu spielen.
Wieso das denn nicht? Super.
Das heißt, die ganze Zeit zu verlieren?
Nein, weil ich bin ja, das mag man in den letzten 5 Jahren gar nicht so gemerkt haben, aufgrund meiner zurückhaltenden Art in diesem Podcast, neige ich ja zur Klugscheißerei und glaube ja, alles zu wissen. Ja? Ich habe aber in den 90ern lernen müssen, als es die ersten Table-Game-Versionen von Wer wird Millionär gab, ja, wo man dann in WGs zusammensaß, Wer wird Millionär nachzuspielen. Mhm. Ich bin ja permanent an der damals noch 500-Mark-Frage gescheitert, weil ich nicht nachdenke, weil ich zu schnell glaube zu wissen, was die Antwort ist. Ja? Und dann verlierst du solche Sachen wie Quizduell und da habe ich, also ich weiß, dass ich in meiner sprunghaften Art wahrscheinlich ein sehr schlechter Quizduell-Spieler wäre und deshalb
traue ich mich. Naja, du hast ja aber ein relativ hartes Zeitlimit, das heißt also du hast
die anderen müssen auch schnell reagieren.
Genau, also die Alternative irgendwie, du grübelst 5 Minuten, weil dann könntest du auch googeln in der Zeit, ja, das heißt also das Zeitlimit ist so, dass du es nicht schnell genug in Google eingetippt kriegst.
Okay, Moment, ich muss mal kurz eine App runterladen.
Naja, aber es ist schon ein bisschen demütigend, ich spiele das halt mit Claudia dann so zuweilen und sie ist glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, so auf Nummer 3 in Deutschland oder sowas.
Was? Du kennst Menschen also, auf Nummer 3.
Nein, ist ein bisschen übertrieben, aber Claudia ist einfach extrem gut. Die hat, glaube ich, einen Schnitt von irgendwie über 13, richtige. Es ist also schon, die weiß halt diese ganzen Kategorien einfach alle, ja. Also wo ich zum Beispiel immer komplett dran scheitere, sind Fernsehserien. Ich gucke echt viele Fernsehserien, aber ich habe zum Beispiel nie Friends geguckt.
Ja. Ja?
Aber in dieser Rubrik Fernsehserien ist gefühlt jede zweite Frage entweder Desperate Housewives oder und Friends. Ja. So, und dann kommen dann auch irgendwie so, wie heißt der Bruder von XY? Und du hast doch niemals was von dem Haupt, also von seinem Bruder gehört. Also und das ist dann irgendwie, ich habe da auch mal ein paar Fragen eingereicht, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie angenommen worden sind oder nicht.
Ach, man kann da Fragen
einreichen. Ja, klar,
kann man da Fragen. Ich habe da schön per Anhalter durch die Galaxis Fragen eingereicht.
Das ist doch mal was Schönes.
Das führt zum Beispiel in der deutschen Version dazu, dass bei Fußball gefühlt jede zweite Frage zum FC Bayern München ist, weil Erfolg macht interessant.
Ich dachte, du spielst das nicht.
Ich klugscheiße ja gerne rum, also informiere ich mich über Drittquellen.
Ah, verstehe. Ja. Naja, aber es ist dann, wenn man gegen immer dieselben Leute spielt und immer verliert, ist das dann irgendwann so ein bisschen demoralisierend. Also
ich hab's irgendwie mit euch, heißt tatsächlich, also mit Ralf und Claudia, habe ich es 1-2 Mal gespielt und ansonsten nie wieder. Also ich habe seitdem auch irgendwo verrottet das auf den hinteren Seiten meines iPhones. Irgendwie so richtig, also es ist.
Wofür das gut geeignet ist, ist so, um festzustellen, so wie es eigentlich so um die persönliche Denkperformance über den Tagesverlauf hin bestellt ist. Weil wenn man irgendwie das noch so nachts so kurz vorm Einschlafen irgendwie spielt, merkst du schon, dass wenn du irgendwie deine Statistik dann drüber laufen lässt, dass so du im Schnitt so 3 bis 4 Punkte weniger pro Spiel machst, als irgendwie wenn du...
Machen die da eine schöne Auswertung dazu oder muss man die selber machen?
Nee, das ist jetzt so eigenes Strichliste irgendwie nebenbei führen. Du bekommst eine Statistik, wie häufig du gegen wen irgendwie gewonnen und verloren hast und wie gut du in einzelnen Rubriken bist, was auch ganz spannend ist. Weil du so sehen kannst, was sind deine Top-Rubriken, wo du am meisten weißt und wo weißt du irgendwie gar nichts und sowas. Also das Spiel ist so innerhalb seiner Grenzen, ist das schon super gemacht. Ja, also das haben die schon verdient, da kräftig Reibach mitzumachen. Finde ich gut.
Schlecht. Aber ich fand die gerade.
Habt ihr heute eigentlich dieses Mashup aus 2048 und Flappy Bird versucht?
Nee.
Alter, das ist so aggro-machend.
Habt ihr in 2048 geschafft?
Ja.
Nein.
Das ist auch nicht ganz probiert. Wichtig, dass ich das schaffe.
Das ist so einfach.
Ja, so einfach ist es nicht. Ja,
du musst einfach einmal wissen, dass du maximal auf 3 Seiten und nicht auf alle 4 Seiten spielen darfst. Dann schaffst du es ganz schnell.
Ja. Ja, ganz schnell. Also auch dann...
Aber dann habe ich noch 3 oder 4 Versuche gebraucht, als ich das kapiert hatte.
Ja. Aber man muss schon von... Es kommt nur einer rein oder kommt auch irgendwas Größeres rein als einer. Was kommen da für Steine neu dazu?
Ah, manchmal kommen auch Zweier, also Vierer, also kommen ja immer Zweier oder Vierer
kommen.
Ja. Manchmal kommen auch Vierer dazu, aber im Prinzip ist es nach wie vor, also es steigert sich nicht, dass gegen Ende mehr Vierer kommen oder so, sondern das bleibt zufällig. Ja. Und du musst halt in der Ecke bauen, ne? In der Ecke und dann eine Kette bauen, die dann aber oft in der zweiten Zeile dann weiterführt. Also es ist schon auch immer noch, selbst wenn man irgendwie das Grundprinzip einmal internalisiert hat, ist es immer noch relativ schwierig, finde ich. Und da gibt's aber auch diese KI, die das fast immer schafft und die werden uns also fertig machen, diese Roboter.
Keine Chance.
Und einige von denen werden sogar Flappy Bird spielen können. Ja, nee, Flappy Bird, da bin ich total dran gescheitert. Ich bin da nie irgendwie über 5 oder 6 weggekommen. Also ich bin ein passionierter Computerspieler und ich habe irgendwie Ego-Shooter gedaddelt und sowas. Ich habe eine gute Hand-Auge-Koordination. Aber diese Physik davon, die war so
also ich glaube, Flappy Bird hatte ich 3 Punkte. Also das war das absolute Maximum, wenn überhaupt
kein so viel. Spaß, echt kein Spaß.
Also ich bin
ja, aber die Nummer, dass du dann sozusagen diese Blöcke mit den Nummern aus 2048 auf der richtigen Höhe gegen einen in einer Säule stehenden Block der gleichen Nummer dotzen lassen muss, damit sich sozusagen die nächst höhere Nummer ergibt, das macht sich total irre. Nerviges Spiel.
Dann spiel's doch einfach nicht.
Ja, ich hab's auch nicht lang gespielt.
Höchstens 3-4 Stunden.
Nein. aber hier ganz kurz nochmal zu was anderem. Die Sabrina David hat uns heute offenbar live zugehört, was mich sehr freut, und hat vorhin noch getwittert, sie will unbedingt selber ein nebelgraues Kleid. Kann man wollen, warum nicht? Deshalb habe ich jetzt mal nebelgrau gegoogelt.
Ja, was ist denn für eine Farbe?
Naja, das kommt drauf an, es scheint keine unter RAL normierte Farbe zu sein, soweit ich das
sehe. Du hast keine Pantone-Nummer, ja.
Vielleicht hast du eine Pantone-Nummer, das könnten wir auch mal nachgoogeln. Aber es gibt einen Pilz, der heißt Nebelgrauer Trichterling. Und es gibt verschiedene Lackfirmen, die Nebelgrau rausgeben, aber dann immer in ihrer eigenen Normierung drin haben. Aber schön, was ich schön finde, ist, der nebelgraue Trichterling heißt auch Nebelkappe oder Graukappe, aber nicht Nebelgraukappe. Ja, das ist eine sehr häufige Pilzart aus der Familie der Ritterlingsverwandten.
Also das Problem mit Nebelgrau ist ja, dass irgendwie der Farbwert selber klar ist, ja, also RGB alles 3 gleich halt, grau. Aber der Schwarzwert ist halt unbekannt. Ja,
das ja
ist also
genau.
Das im CMYK-Modell hast du halt CMY, ist halt alles irgendwie 0. Genau, aber K variiert. Ja. Und ob du dann halt den Morgennebel oder den Mittagsnebel oder den Nachtnebel
aber hast. Aber der Morgennebel, der könnte durchaus auch einen kleinen Rotwert von der aufgehenden Sonne haben.
Das könnte sein, das ist richtig. Das ist möglich. Ja, also mir scheint Nebelgrau keine hin.
Dichter Nebel hat keinen Rotwert mehr.
Wird dann gesagt, dass es dichter Nebel ist.
Also ich habe jetzt gerade so ein Kaspar-David-Friedrich-Bild vor Augen, da ist ja, da Nebel könnte, immer rot oder blau.
Das ist richtig, aber in meiner Erfahrung mit Nebel, der ist grau.
Ist jetzt auch nicht so unbedingt die Farbe, wo man sagt, oh, so hätte ich gern die Kleider meiner Frau.
Oder? Och, also so ein ja schönes Steingrau oder Mausgrau, um wieder mit Loriot zu sprechen.
Es gibt tolles Grau.
ist auch eine super Szene, so mit dem selbstmordgefährdeten Ehepaar. So. Also wir haben uns auf Steingrau geeinigt.
So, jetzt nicht auf Nebelgrau.
Aber, und was ist das? Das ist gestreift. Das ist eine andere Szene. Ja.
Jetzt muss ich gucken, tut mir leid, das hat nichts davon.
Ob Pantone Nebelgrau hat?
Ja.
Nee, glaube ich nicht.
Jetzt lass mich doch mal gucken.
Wie kann man die bei Pantone dann bestellen? Oder was? Also ich kenne das Pantone-Farben nur so aus.
Also Pantone hat doch auch Nummern und keine
Bezeichnung.
Na, das Lustige ist, ich habe gerade eben, aber ich kriege das Matching zwischen der Nummer und der Bezeichnung nicht hin. Ich habe gerade eben durch das Googlen von Nebelgrau und Pantone diverse Inneneinrichtungskataloge gefunden, die beides verwenden. Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier mehrseitige PDFs durchzusuchen.
Gut. HKS.
HKS?
Naja, HKS ist ja die zweite
Helligkeit, Kontrastsättigung.
Ach so, ja.
Oder? Nee, HKS ist doch neben Pantone die zweite große
Farbfirma. Ich dachte immer, es wäre RAL, aber.
Nee, HKS Farbfächer, genau, ja. Okay. Nee, ich habe recht. HKS Farbfächer beinhaltet 88 Basisfarben und 3520 Volltonfarben für Kunstdruck oder Naturpapiere. Also es gibt halt diese zwei großen Farbsysteme. Pantone ist ja im angloamerikanischen Bereich und HKS ist eher im europäischen Bereich und da hast du dann quasi.
Also wir reden von Farben und zwar.
Genau, Kaminrot hat eine HKS-Farbe und hat eine Pantone-Farbe. Und das sind jeweils Nummern, die das ausdrücken.
Es geht ja noch viel weiter. Es ist ja, es gibt ja diese Pantone-Fächer, die ein Schweinegeld kosten, weil da alle diese Farben aufgedruckt
genau,
sind.
Genau, das gibt's auch für HKS.
Und die halt nicht so per CMYK wie normalerweise zusammengesetzt werden aus verschiedenen anderen Farbwerten, sondern das sind halt alles vollflächige Farben.
Genau.
Und die können die halt nicht nur für Druck anbieten mit diversen Pappen und Papieren und weiß der Teufel was, wo sie das drauf drucken, sondern die können ja auch deinen Tisch in Pantone irgendwas färben. Und dann kannst du dann kannst du deine Drucke da drauflegen und dann sieht das immer noch identisch aus.
Max hat überhaupt einen nebelgrauen Hoodie an sich.
Das stimmt. Das ist Nebelgrau.
Das ist Nebelgrau.
Der Max, der gerade rumgelästert hat, dass Menschen graue Kleider tragen.
Hier ist auch noch so hübsche Applikation drauf und so.
Auf der linken Brust, die nicht gerade klein ist.
Kennt ihr das noch? Frühstücksradio. Das war eine Blumenapplikation auf der linken
Brust. Ja, genau. Gott im Himmel, was man auch immer für eine Scheiße behält im Leben.
Das war sehr lustig. Oh, Frühstücksradio, dafür hätte ich weiß noch, das habe ich so geliebt früher. Das ist so,
das altert nicht so gut.
Als ich mit meinen Eltern damals auf der Baustelle bauen musste, habe ich mich immer probiert, möglichst in der Nähe des Radios aufzuhalten, um auch wirklich keine Sekunde zu
hören. Wobei da ja gewisserweise auch so die spirituelle Wurzel eures Podcasters so ein bisschen liegt, ne? Weil die hatten ja auch immer die Märchenstunde mit drin.
Stimmt, Onkel Hottes Märchenstunde. Onkel Hottes
Märchenstunde. Der hatte nämlich immer das gemacht und darum war das nämlich am Anfang mein Eingangszitat. Habt ihr wieder nicht.
Ach so, jetzt können wir es doch nicht rausschneiden.
Insider-Witze.
Oh, ja, uncool. Ich mochte ja die Varianten von den sieben Zwergen.
Ja, Ecki Stieg hat dann ja noch immer dann Verkehrsnachrichten dann in die.
Genau.
Achtung, auf der A7 sind sieben Zwerge unterwegs. Und die A7 ist wieder frei, die Zwerge sind alle überfahren.
Das war sehr schön.
War das sozusagen das erste Frühstücksradio noch in Niedersachsen oder was?
Genau,
oder?
Ja.
Ich kenne ja nur die Kopie aus. Also ich weiß nicht, ob sie Jahre später danach ausgestrahlt haben oder gleichzeitig ausgestrahlt haben. Ja,
Radio Fritz.
Nee, Fritz heißt das ja einfach nicht. Ich habe ja immer.
Nee, da war das alles schon. Also. Nee,
gut. Nee. Ja. So.
Soll ich hier mal die Rekordtaste abbrechen?
Drücken? Ich wollte ja eigentlich noch. Aber ich habe jetzt keinen Zugang, keinen cleveren Einstieg gefunden, mit euch über diesen Wikipedia-Plagiatsfall in der deutschen Geschichtswissenschaft reden, aber.
Ja.
Nur zu?
Ja, würde ich auch sagen, nur zu, weil das, ich weiß nicht, hast du meinen Tweet dazu
gelesen? Nee, deinen Tweet dazu habe ich nicht gelesen, aber ich finde, es passt sozusagen insofern ein bisschen zu uns, weil wir ja die Wikisource als Quelle unserer Texte nutzen, weil da ja, damit schließen wir den Bogen zu den Digitalisierungsprojekten, weil ja in der Wikisource gemeinfreie Texte sozusagen abgetippt und nach einem mehrfachen Prüfverfahren, ich glaube, es müssen drei Leute, drei Wikipedianerinnen, wobei das gibt's ja keine Frauen bei der Wikipedia. Ja,
da brauchst du es nun wirklich
nicht. Da braucht man es nicht gendern bei der Wikipedia, stimmt. Die müssen da drüber geschaut haben, ob der Text ordentlich abgetippt ist und dann ist dann die freigegeben, also relativ gute Abschriften sozusagen.
Mhm, ja.
Insofern hat das Thema Wikipedia-Universum schon irgendwie was mit unserem Podcast auch zu tun. Und ich fand es halt sozusagen sehr spannend, diesen Vorwurf, den Anne Janning da diesen beiden Geschichtsprofs von macht, dass die in ihrem...
Geschichtsprofs sind das?
Dachte,
das ist Profs.
Der eine ist...
Oder? Einer ist Juniorprofessor,
genau. Glaube
ich, und der andere ist irgendwie... ja, also
aber auch Dozent.
Nicht mehr allzu lange bei den Brachialfehlern, die sie noch zusätzlich eingebaut haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, das wird ja gerade schon wieder abgeschwächt. Und das, also um das mal kurz für die, die es nicht wissen, zusammenzufassen. Der Vorwurf lautet, dass eben zwei Geschichtswissenschaftler, die durchaus ein gewisses Renommee haben, ein Buch über Seeschlachten geschrieben haben, in denen größere Teile, wie groß die Teile sind, darüber streitet man sich derzeit, dass sie gewichtige Teile ihres Buches einfach aus der Wikipedia kopiert haben, ohne Quellenangabe. Mhm. Und was ich jetzt die spannende Wendung finde, ist, dass in dem seit spätestens heute Morgen online stehenden Artikel auf Spiegel Online zu dem Thema sich einer der beiden Autoren dieses Buches gegen diesen Plagiatsvorwurf wehrt, mit der Aussage, dass seine Unverschämtheit eine Lüge, dass sie relevante Teile ihres Buches aus der Wikipedia haben. Sie hätten lediglich so ein paar kleinere technische Fakten und Details aus der Wikipedia kopiert. Damit gibt er aber gleichzeitig zu, dass sie ihre Quellen verschleiert haben. Mhm. Und das finde ich so unglaublich unverschämt.
Ja, also...
Was hast du dazu getwittert, Ralf?
Also, ich glaube, das Ding ist durch. Die sind jetzt tot. Ja, also ich
kann es kommt darauf an, wie der Beck Verlag, bei dem das Buch rausgekommen ist, reagiert. Denke ich.
Ich glaube, das interessiert jetzt, glaube ich, ernsthaft niemanden. Also wissenschaftlich haben die jetzt ein richtiges Problem an den Hacken. Und was ich daran eigentlich die Hauptnachricht fand, und den Vektor habe ich nicht kommen sehen, obwohl ich mich mit dem Thema ja quasi auch irgendwie beruflich durchaus so halbwegs beschäftige und das auch so ein klassisches Wikigeeks-Thema eigentlich ist. Offensichtlich ist es nach den prominenten Doktoren, die bisher jetzt irgendwie dran waren, geht es jetzt also als nächste Zielgruppe einfach mal so die 0815 Sachbuchschreiber. Ja? Weil das nämlich ein Einzelfall
ist. Bei den Plagiatsjagden.
Bei den Plagiatsjagden, genau. Ja. Ja, also die Tools werden immer weiter verbreitbar, es wird immer einfacher.
Haben die sie denn so gefunden? In dem Fall war das, glaube ich, ein persönliches Ding.
Ich hatte das.
Also so wird es ja auch, der Janning, der das rausgefunden hat, früher mal auf Twitter als untoter Ostgote unterwegs, wer sich noch erinnern mag. Mhm. Der schreibt ja sozusagen in seinem Vorwurf an die beiden, dass er quasi durch einen Zufallsfund beim Lesen von Passagen des Buches irgendwie gemerkt hat, oh, das steht ja in der Wikipedia, und dann hat er angefangen zu trüffeln. Also er behauptet ja nicht, dass er sozusagen von vornherein vorhatte, das Buch zu durchsuchen nach Plagiaten, sondern dass es ein Zufallsfund war.
Naja, auf jeden Fall, also es werden jetzt sehr viele Leute auf die Idee kommen, das doch mal systematisch nochmal über so, sagen wir mal, 30.000 andere Sachbücher laufen zu lassen, die so in den letzten Jahren erschienen sind. Und da steht uns eine Menge Spaß ins Haus.
Ja,
so.
Das glaube ich auch.
Also ich könnte jetzt keine...
Gott sei Dank gibt es DRM, was sowas dann effektiv verhindert, dass man Bücher einfach so für irgendwas einsetzt, wofür sie nicht gedacht sind.
Also ich könnte jetzt wirklich keine vernünftige Prognose geben, wie viel Prozent...
Eigentlich lustig, dann schützt DRM eventuell Urheberrechtsverletzungen.
Das ist nicht so schwer wahrscheinlich, ja.
Ja, ja. Also ich glaube, da draußen fängt jetzt auch durchaus das große Zittern an, ja. Weil jetzt also irgendwie so ein Promi-Doktor ist so eine Geschichte, aber jetzt einfach nur so ein Wissenschaftler, der mal irgendwie länger nichts publiziert hat und sich dachte so, na gut, machen wir mal hier, Hälfte lasse ich vom Hiwi schreiben, andere Hälfte hole ich mir nochmal so aus diesem und jenen so raus.
Als nächstes werden sie dann anfangen, selber diese Tools einzusetzen, um zu gucken, um so lange umzuschreiben, bis die Software nicht mehr anschlägt. Aber dann kann man ja fast schon von
eigenem Werk reden. Aber dann ist das eine kreative Eigenleistung.
Ich dann sind wir ja im grünen Bereich. Also die Verlage müssen jetzt radikal mal in ihre Back-Archives rangehen. Die haben ja die Volltexte alle noch vorliegen. Wenn
das stimmt, die sollten das eigentlich
wegwerfen.
Denen hätte das eigentlich auch mal auffallen müssen.
Denen hätte das durchaus auch mal...
Klar, wobei, also auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt ein Verlag bin und irgendwie mit einem Prof irgendwie eine vertrauensvolle Publikationshistorie habe und der irgendwie seit 15 Jahren bei mir publiziert, ist jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht so gewesen, aber dann fange ich nicht an, irgendwie, wenn der ein neues Buch anfängt, das erstmal in Plagiatsuchmaschinen reinzupacken.
Also, aber müsste man eigentlich, ne?
Naja, jetzt, aber wenn das schon seit 15 Jahren plagiert, also das ist, also ab jetzt würde ich das Verlagen dringendst empfehlen. Ja. Und den...
Bringt aber ehrlich gesagt ein sozusagen eine Schwachstelle bei Open Access mit sich, die, solange Open Access nicht mit einer funktionierenden Peer-Review-Struktur verbunden wird, hast du natürlich immer einen Grund für professionelle Verlage, die jetzt sagen können, wir prüfen die Arbeiten unserer Autoren standardmäßig auf Plagiate.
Nur wenn sie das machen, dann ist es ja ein echter Vorteil, dann ist es ja okay.
Aber es ist hier offensichtlich nicht erfolgt.
Es ist bisher nicht erfolgt, aber...
Was ja immer mehr zeigt, dass dieses Meme der Verlage bei uns wird noch ein fünftiges Lektorat gemacht, völliger Unfug ist. Also wer in den letzten 30 Jahren publiziert hat, weiß, dass es Lüge ist.
Ja, ist es so.
Ich war dabei. Naja,
beim Lügen?
Nein, beim Publizieren in Verlagen, die sich da...
In den ach so qualitätssichernden Wissenschaftsverlagen.
Ja. Aber ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr, sehr spannend. Also bei mir sind da sämtliche Alarmsirenen
Naja, also was ich halt spannend finde, ist, dass der Janning in einigen Teilen durchaus schon wieder deutlich im Zurückrudern ist. Dass er sozusagen in seinem ersten Furor etwas auch überzogen hat. Gleichzeitig aber eben der eine von den beiden Beschuldigten frank und frei auf Spiegel Online zugibt, dass sie Wikipedia benutzt haben und es aber klein zu reden versucht, weil er sagt, das sind nur Details des Buchs und nichts Relevantes. Hm. Was aber nichts sozusagen zu dem Hauptvorwurf, ihr plagiiert, sprich ihr benennt eure Quellen nicht, zu dem äußert er
sich dazu nicht. Dazu fällt er sich nicht. Nee. Und
das ist ein Kraterskandal.
Und Katrin Passig hat, ich weiß nicht, ob du das dann auch gelesen hast, genau. in der Debatte zu dem Original-Facebook-Post
Verdachtsfälle geäußert, dass es in verschiedenen Büchern...
In weiteren Büchern oder mindestens in einem anderen Buch des Autors wohl auch durchaus systematisch der Fall wäre. Ne? Zwei, kann gut sein, dass zwei waren, ja. Also das ist dann eben dann auch offensichtlich dann eher System denn Ausnahme. Und also wie ich am Anfang schon sagte, die beiden, die sind jetzt durch.
Ja,
also das ist, da kann sich jetzt der Verlag noch so solidarisch stellen. Also wenn der Verlag ist auch sehr, sehr gut beraten. Also Beck ist nun nicht irgendwie so eine Hinterhofklitsche. Nee. Da jetzt auch mal mit, wie heißt es dann irgendwie immer in diesem Politikersprech, brutalstmögliche Aufklärung oder sowas. Also ansonsten haben die nämlich das nächste Problem am Hacken. Das, in seiner Wirkungsmächtigkeit schätze ich das jetzt eigentlich als spektakulärer und dramatischer ein als diese ollen Politikerpromotion. Ja, weil das also jetzt irgendwie Guti und Schawan und so weiter dann vielleicht nicht so die allerletzten Wissenschaftsleuchten waren, so, naja gut, ne, das war irgendwie alles plausibel herleitbar. Ja. Aber wenn jetzt also wirklich im größeren Stil mal rauskommt, was eigentlich da so unsere ganzen Hochschullehrer alle so treiben, so, das rüttelt dann nochmal an ganz anderen Türen, finde ich.
Ja.
Also ich war schon ein bisschen schockiert. Und ich glaube, es wird sehr ungemütlich jetzt die nächsten Wochen und Monate.
Das wäre aber nicht schlecht.
Nee, also sowieso, also normativ betrachtet bin ich dann ein Riesenfan von, die Wahrheit muss auf den Tisch, es hilft ja nichts.
Ja.
Ansonsten ist Wissenschaftssystem einfach ein Problem. Und mit den Peer-Reviews, was es schon erwähnt, dieser große Skandal vor einem halben Jahr, dass also gerade in Open Access Journals irgendwie die Peer Reviews nicht funktionieren. Was aber eben, glaube ich, wirklich kein Problem der Peer Reviews ist, wie wir jetzt nämlich gerade sehen, sondern einfach, oder des Open Access ist, sondern einfach der Peer Review Verfahren so, als genau, solches. Ja. Ja, angefangen mit Nennst du mich Schiller, nenn ich dich Goethe, bis hin zu durch Bots geschrieben.
Letztlich hast du ganz oben auf der allerobersten Metaebene das Problem, dass wir eben dieses ganze Wissenschaftssystem, ähnlich wie ja auch das Gedanken des Urheberrechts auch, weiterhin auf der Grundidee des schöpferischen Schaffens aufbauen. Dass also sozusagen deine Eigenleistung so super wichtig ist für deine Reputation und so weiter. Ne? Und solange das so ist, und dafür gibt es gute und weniger gute Gründe, aber solange das so ist, ist eben ein fairer Umgang mit Quellen notwendig. Ganz gleich, ob wir Nutzungsfreiheiten haben oder nicht. Das hat überhaupt nichts mit sozusagen dem, was der gemeine Internetfreak so an Urheberrechtsfragen diskutiert, zu tun. Also, ne? Freie Nutzung kann man ja alles machen, aber solange ich meine Quellen nicht benenne, funktioniert das System, dass jemand denkt, etwas neu und eigenständig einfach nicht mehr. Und das rüttelt an den Grundfesten einfach.
Tja. Das zeigt halt natürlich auch im Detail diese Verlogenheit, dass also auch viele meiner, das heißt viele, aber doch so einige meiner Studienkollegen haben dann einen dezidiert akademischen Weg eingeschlagen und sind jetzt also promoviert oder auch habilitiert. Und denen darf man mit Wikipedia immer nicht kommen. Ne? Das heißt also, die vertreten, kommen gerade auch im geisteswissenschaftlichen Bereich, ist da also nach wie vor das Credo, ja, also wenn Studis bei mir anfangen, Wikipedia irgendwie in ihre Hausarbeiten reinzuschreiben, uiuiuiui, da kriegen sie aber die Löffel langgezogen. Ne? So, und diese feinen Herrschaften sind also offensichtlich die, die sich da als erstes selber dann bedienen. Also das entbehrt dann auch nicht einer gewissen Ironie. Ja? Dass also gerade das deutsche Hochschulsystem Wikipedia nicht mit der Kneifzange nicht anfasst, offiziell.
Aber inoffiziell ganze Bücher draus abkopiert.
Ja. Ja, das ist schon alles ganz amüsant so auf der
Ebene. Auf jeden Fall.
Ja, das ist tatsächlich lustig. Gut, ja. Ich würde sagen, machen wir mal einen Sack zu.
Ja.
Vielen Dank, Ralf, fürs hier gewesen sein.
Es war so schön.
Du Olla Streber.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Mitbringen von Quiz und Märchen und Sound Know-how.
Nächstes Mal die Sache mit der Bratwurst, die ist echt super.
Okay, machen wir.
Das war das.
Das ist die 23.
Das Märchen Nummer 23 aus der Grimmschen Sammlung, das du uns auch noch vorgeschlagen hattest.
Genau, ja.
Das können wir ja demnächst mal lesen.
Also bei dem ersten Satz bin ich irgendwie schon fast hinten runtergefallen. Also ich mag Sachen, die gute erste Sätze haben. Also,
dann hättest du doch gleich sagen können, ich hätte gern dieses Märchen. Dann hättest du uns ja nicht 5 zur Auswahl stellen müssen.
Ja, aber ich fand ja, jedes von denen hatte was für sie. Das mit den Katzen ist nämlich auch cool. Also es war schon...
Jetzt müssen wir noch mehr Märchen lesen hier.
Ja. Ja, das ist hat mich jetzt in der Vorbereitung für die Sendung...
Die Teaser für die Folgen 34 und 35.
Und 36 und
so. Ja, weil ich dachte, ich bin dann ja dann doch gar nicht so in dem Märchenthema drin, wie ich dachte. Ich dachte ja, oh Gott, alle Klassiker haben sie schon durch, da wird hier jetzt gar nicht mehr viel so am Wegesrand liegen, aber ihr habt ja echt noch so rund 200 noch auf der Pipeline.
Also wenn wir wirklich alle Grimmschen Märchen lesen wollen, haben wir noch Stoff für 200 Sendungen ungefähr. Ja.
Das genau. Und alle 2 Monate machen wir eine.
Da ist schon noch krudes Zeug dabei.
Ja, wobei teilweise sind die so kurz, dass es nicht geht. Also so realistisch.
Oder sehr lang.
Realistischerweise, glaube ich, haben wir noch doch für nochmal 5 Jahre, wenn wir weiterhin alle 2 Monate was machen. Wobei, irgendwann doppeln die sich ja auch.
Also es gibt Motive, die häufig wiederkehren.
Es gibt Märchen, die sind wirklich bis auf 3 Sätze genau gleich wie das 3 Seiten vorher. Und
aber ich vergesse sowas ja auch insofern.
Ja, das ist schön.
Okay, also vielen Dank fürs dabei gewesen sein.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Flattern. Knickknack. Und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.